Für heute Abend war ja das Thema angekündigt, dass wir uns auseinandersetzen mit den staatlichen Rettungsprogrammen, die im Zuge dieser Finanzkrise laufen. Bei der letzten Veranstaltung war das Thema, worin besteht eigentlich diese Finanzkrise, wie kommt sie zustande? Ich werde mich also mit Rücksicht auf die neuen Zuhörer, die sich heute Abend hier eingefunden haben und die bei der ersten Veranstaltung vermutlich nicht da waren, mal um eine, ich hoffe, kurze Zusammenfassung des ersten Teils bemühen, damit wir vom selben Stand etwa ausgehen. Diese Krise, im Unterschied zu anderen, die es davor schon gegeben hat, ist eine, die hat nicht begonnen mit einer Überproduktion von Automobilen, die hat nicht begonnen mit einer Übersättigung des Marktes durch Waren, sondern die hat begonnen als Krise im Finanzgewerbe. Deswegen ein Blick auf die Geschäftsinstitute, die in diesem Finanzgewerbe ihr Geld verdienen. Banken. Banken betreiben ein Geschäft, das in erster Instanz daraus besteht, dass sie Kredite vergeben. Banken machen eigentlich dasselbe wie jedes andere Unternehmen auch. Alles Produzieren in dieser Gesellschaft dreht sich um die Vermehrung von Geld. Waren werden hergestellt, aus deren Verkauf mehr Geld erlöst wird, als für ihre Herstellung vorgeschossen wurde. Geldvermehrung ist der Zweck jeden Betriebs, so auch der Bank. Der einzige Unterschied ist der, dass die Bank den Umweg über die Produktion und den Verkauf von Waren nicht geht. Die macht aus Geld mehr Geld. Wie macht sie das? Das hört sich ja zunächst nach einem Kunststück an. Die Bank zentralisiert die Einlagen aller Gesellschaftsmitglieder. Ob das Lohnzahlungen sind, die nicht aus dem Stand ausgegeben werden für den Konsum, deswegen auf einem Girokonto landen. Ob das Rücklagen von Betrieben sind, das ist der Bank einerlei, das sind Einlagen, die sich bei ihr einfinden und die benutzt sie, um sie als Kredit zu vergeben an Betriebe und sonstige Bedürftige. Vorrangig an Betriebe. Der Bedarf dieser Betriebe ist unabweisbar in dieser Gesellschaft. Die Betriebe produzieren Waren für den Markt, aber dass sie produziert sind, heißt noch nicht, dass sie auch gleich verkauft sind. Das geht stückchenweise. Und das bedeutet, Unternehmen müssen warten, bis das vorgeschossene Kapital zurückfließt und wieder in der Produktion angelegt werden kann. Da müssen dauernd Löhne bezahlt werden, Waren eingekauft werden, Rohstoffe. Um den Umschlag also überhaupt kontinuierlich zu gestalten, brauchen Betriebe immer mehr Geld, als sie haben. Und erst recht dann, wenn sie wachsen wollen. Dann müssen sie in neue Maschinen investieren, um über die Senkung ihrer Kostpreise den Konkurrenten das Leben schwer zu machen. Der Bedarf ist also in der produktiven Industrie unabweisbar. Die sind mit der Geldvermehrung beschäftigt und haben dafür immer zu wenig Geld, wegen des Umschlags, der funktionieren muss, und wegen des Wachstums, das sie vorfinanzieren über Kredite. Die Banken bedienen das Bedürfnis und kassieren dafür einen Preis. Das ist der Zins, der auf Kredite fällig wird und den die Unternehmen eben genauso wie die Tilgungsraten bedienen müssen aus dem, was sie an zusätzlichem Geldreichtum herauswirtschaften aus ihrer Belegschaft mit Hilfe des Kredits. Banken machen nicht nur ein Geschäft mit dieser Kreditvergabe, sondern die wollen wie jedes Geschäft wachsen. Man muss im Markt wachsen, um seinen Gewinn auf solide Füße zu stellen und den Mitbewerbern Boden abgraben. Wachsen muss man. Und jeder kennt aus den Zeitungsmeldungen ja ein vertrautes Faktum. Wie man hört, ist das, was die Bank an Kreditvolumen herausgibt, bei allen Instituten ein Vielfaches der Summe, die man ihr Eigenkapital nennt. Wie bringen die dieses Kunststück fertig? Die schaffen das darüber, dass sie aus Kredit neue Kreditmittel machen. Wie geht das? Die geben einen Kredit raus, sagen wir mal 1 Million an irgendein Großunternehmen wie Siemens. Dann sind es Schulden, die Siemens gegenüber der Bank hat. Siemens benutzt diese Millionen und bezahlt optische Geräte bei irgendeinem Zulieferer. Und der parkt die empfangene Million bei der Bank auf seinem Konto. Das ist jetzt sein Guthaben bei der Bank. Aber die Schuld von Siemens ist komplett offen, da ist noch nichts bedient und es steht überhaupt noch nicht fest, ob Siemens diesen Kredit je verzinst und zurückzahlen kann. Aber für die Bank ist der Geldeinfluss eines neuen Einlegers das neue Mittel, um Kredit zu stiften. Obwohl die Forderung gegenüber Siemens komplett offen ist, die 1 Million steht aus, verfügt sie bereits jetzt wieder über neue Mittel, um daraus neuen Kredit zu machen. Und so ergibt sich insgesamt eine Aufwärtsspirale, wo sich gemessen an den Einlagen, die wirklich bei der Bank eingeflossen sind, ein Kreditturm aufbläht, der ein Vielfaches dieser Einlagen wird. Das ist das Kunststück, das zunächst einmal auf der noch sehr schlichten Ebene des Kredits alle Banken bewerkstelligen. Und das schaffen sie, indem sie dem Geld ein Doppelleben verpassen. Das eingeflossene Geld ist auf der einen Seite das Eigentum des Einlegers. Und es wird auch als solches festgehalten. Nämlich über eine Gutschrift auf dem Girokonto oder in einem Sparbuch. Eigentum des Einlegers. Aber von diesem Eigentum an Geld trennt die Bank ab ihre Verfügung über das Geld. Sie leiht es heraus. Sie leiht Eigentum anderer heraus, auf das die einen jederzeitigen Anspruch auf Einlösung haben. Sodass sich die Frage stellt, wie macht es eigentlich eine Bank, dass sie für Einlagen jederzeit haftet, sie auszahlen kann auf Verlangen, obwohl die gleich mehrfach verliehen sind. Wie geht das? Die Lösung hat zwei Antworten. Diese Zahlungsfähigkeit der Bank ruht auf zwei Säulen. Die erste ist die Treue der Einleger. Das ist ein Punkt, den man vielleicht in dieser Krise mitbekommen hat, wenn man die Spargarantie von Frau Merkel betrachtet. Es ist offenbar ganz leicht, dass 10 Millionen Leute gleichzeitig zu einer Bank gehen und ihr Geld einzahlen. Aber gar nicht leicht scheint zu sein, dass dieselben 10 Millionen hingehen und ihr Geld wieder zurückholen. Dann ist es nicht da, dann ist es verliehen. Also, dass alle gleichzeitig die Einlagen, die sie getätigt haben, ausgezahlt haben möchten, wäre der Crash einer Bank, weil das Geld ja in einer Mission unterwegs ist, nämlich durch die Arbeit in anderen Betrieben vermehrt zu werden. Treue der Anleger, dass nie gleichzeitig auf Auszahlung der deponierten Gelder bestanden wird, ist die erste Säule der Zahlungsfähigkeit einer Bank. Und die andere, die Bonität der Kreditnehmer. Nur dann, wenn Siemens und andere den Kredit, den sie empfangen haben, in einer erfolgreichen Produktion in mehr Waren, in mehr verkaufte Waren, in mehr Geld übersetzen, können sie den Kredit und den Zins bedienen. Und das, ob sie das können, ist nicht einfach eine Frage der Zeit. Denn dem Kredit wohnt etwas sehr Widersprüchliches inne. Der Kredit ist gleichzeitig ein Mittel, das den Erfolg des produktiven Wachstums voranbringt, wie ihn untergräbt. Denn der Kaufmann, der den Kredit nimmt, um mit neuen Maschinen seine Waren billiger zu machen, dem anderen Marktanteile zu nehmen, der bewerkstelligt seinen Erfolg mittels Kredit darüber, dass er dem anderen das Geschäft kaputt macht, ihm Marktanteile abgräbt, im Extremfall vielleicht sogar das Unternehmen in die Pleite reitet, das seinerseits ja auch mit Kredit wirtschaftet. Sodass dem erfolgreich verwendeten Kredit immer auch, in welchem Maße auch immer, an anderer Stelle nicht erfolgreich verwendeter gegenübersteht. Insgesamt aber muss für eine Bank gelten, Die Einleger halten die Treue und latschen nicht alle zusammen an, um ihr Geld zurückzufordern. Und unter dem Strich ist die Masse erfolgreichen Kredits und der damit bewerkstelligten Rückschlüsse so groß, dass immer gestellte Zahlungsanforderungen an die Bank durch verfügbare wie zurückfließende Mittel bedient werden können. Das ist eine reine Frage der Masse. Insofern wohnt schon dem ganz stinknormalen Kreditgeschäft einer Bank etwas sehr Spekulatives inne. Diese beiden Säulen, von denen ich spreche, stehen auf heiklen Füßen. Aber das sind die Füße der Bank. Das ist die von mir genannte solide Abteilung des Bankgeschäfts, die man als Kreditgeschäft kennt. Aber jeder weiß ja aus den Zeitungen, und es ist ja auch beim letzten Mal hier erörtert worden, das ist nur eine Abteilung und wie man hört, die kleine Abteilung des Bankgeschäfts. Daneben unterhält die Bank, die meisten Banken jedenfalls, ein Geschäft höherer Art, das mit Kreditderivaten, mit Wertpapieren operiert. Wie kommt es zu diesem Geschäft? Das liegt nicht am schlechten Charakter oder an der Gier von Managern, sondern es kommt daher, dass eine Bank wie jedes Unternehmen, wie der kleine Mittelständler, sich am Markt dadurch behauptet, dass es wächst. Wachsen wollen Banken. Und mit dem angestammten Geschäft in Sachen Kredit hat die Bank für das Wachstum zwei Schranken. Das eine ist, die Einlagen sind ein sehr beschränktes Mittel. Die summieren sich eben aus dem, was die Leute so per Lohnzahlung auf ihrem Girokonto parken, was sie eben zur Bank tragen. Und nach der anderen Seite hin, das, was als Kreditanlage gemacht werden kann aus diesen Einlagen, na, das hängt wesentlich am Bedarf der Industrie und am Gang der Konjunktur. Das ist ja mit Händen zu greifen. Dass eine Bank, die bloße Industriekredite vergibt, in einem Standort wie Luxemburg nicht dasselbe Rad drehen kann wie in Amerika. Zwei Schranken also, die Menge der Einlagen und die Masse der Anlagemöglichkeiten definiert durch den industriellen Bedarf nach Kredit. Das will die Bank überwinden und sie hat auch einen Weg gefunden, das zu tun, nämlich mit dem Wertpapier. Die Wertpapiere liest man jetzt täglich in den Zeitungen und man muss auch mal aufhören, sich über die Dimensionen zu wundern, sind wieder ein tausendfaches des Kreditvolumens und man kann das auch ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt setzen, dann ist es wieder ein Vielfaches. Aber uns soll nicht das quantitative Verhältnis erstaunen oder entsetzen, sondern ich möchte mal der Qualität nachspüren, die dem zugrunde liegt, dass diese Emanzipation von Wertpapierwachstum in solchen Kennziffern 10 hoch 3 hoch 4 funktioniert. Die Elementarform, mit der das gemacht wird, ist das, was man eine Bankanleihe nennt. Lehman Brothers, diese jetzt neulich geplatzte Bank in Amerika, gibt ein Papier heraus, 6% Lehman. Die Deutsche Bank tut Ähnliches. Eine Bankanleihe. Eine Bank gibt einen Zettel heraus, auf dem steht, kostet 1 Million oder für die Oma, die es kauft, 1000 Euro, gibt es in vielen Stückelungen. 6% sind garantiert. Ein Wertpapier. Was ist das? Es ist das Ertragsversprechen einer Bank. Und dafür zahlt einer 1000 Euro oder 1 Million. Ein merkwürdiger Vorgang. Denn eins ist ja wohl klar, das Geld, das da auf den Tisch gelegt wird, ist nicht das Entgelt für die Herstellungskosten des Papiers. Da wird nicht ein Arbeitsaufwand bezahlt. Was wird denn da bezahlt? Da wird die Spekulation auf das Eintreffen einer Ertragserwartung bezahlt. Und das stellt die Logik, die beim Kredit existiert, vollständig auf den Kopf. Beim Kredit ist es so, erst gibt es eine Hauptsumme. Die liegt auf dem Tisch, ein Batzen Geld darf man sich auch darunter vorstellen. Der wird in die Industrie weitergereicht als Kredit. Dort wird das Geld durch Arbeit und die Herstellung von Waren und ihren Verkauf vermehrt. Dann fließt eine Frucht, ein Ertrag, der Zins zurück. Erst die Hauptsumme, dann der Ertrag. Beim Wertpapier ist die Logik genau umgedreht. Es gibt das Versprechen auf einen Ertrag, 6%. Und daraus wird zurückgeschlossen, wie viel Hauptsumme das wohl wert ist, wenn man 6% jährlich kassiert. Aus dem bloßen Ertragsversprechen wird zurückgerechnet auf die Hauptsumme, die das Papier repräsentiert. Naja, wenn ich 1 Million investiere und 6% bekomme, darauf ein gutes Geschäft, wenn ich das mit dem Bankzins von 3% vergleiche. Das ist das Wertpapier, mit dem so etwas wie die Verdopplung und Vervielfachung von Wert in das Bankgeschäft auf neue Weise Einzug hält. Inwiefern Verdopplung? Auf der einen Seite hat die Bank, die das Papier verkauft, ein Geld eingenommen, das des Anlegers. Das ruht jetzt im Tresor der Bank. Auf der anderen Seite hat der Käufer des Papiers dafür ein Wertpapier empfangen. Da steht drauf, Wert 1 Million. Dieses Papier ist verkäuflicher Wert. Der kann es an einen Nächsten weiterreichen für diese Millionen, wenn er ihn denn findet. Die Papiere werden auch gehandelt. Da ist der Wert zum zweiten Mal in der Welt. Als Geld, das die Bank empfangen hat und jetzt als papierner Repräsentant eines Werts, der verkäuflich ist. Gerade so gut wie ein sachliches Stück Ware, das man zu diesem Preis verkauft. Und weil das so ist, weil dieses Papier Wert ist, den man verkaufen kann, wird dieses Papier in aller Regel auch von den Banken als Sicherheit genommen, um darauf einen Kredit herauszugeben, mit dem man es erwirbt. So funktioniert das. Fonds gehen zu einer Bank und sagen, ich kaufe dir folgende Wertpapiere ab. Dann sagt die Bank, das ist eine gute Sicherheit, dafür gebe ich dir einen Kredit. Dann kauft der Fonds mit dem Kredit das Papier. Und schon ist eine Kreditspirale in Gang gekommen, die aufwärts weist. Es werden aus dem Nichts stetig neue Wertpapiere kreiert, die als Anlagen angeboten werden. Und gleichzeitig stiftet der Emittent dieser Anlagen per Kredit die Mittel, die sich in diese Anlagen ergießen und sie kaufen. Wenn das bloß bei einer Bank stattfände, dann würde jeder sich auf die Platte klopfen und sagen, das riecht nach Schwindel. Die Bank druckt ein Papier, kauft es sich ab, hat sie das Geld in der Schatulle und durch den Verkaufsakt einen neuen Wert generiert. Da hätte sie gerade so gut Geld drucken können, aber das ist ja verboten. Wenn dasselbe Verfahren zwischen den verschiedenen Banken in Gang kommt, wo die einen Emittenten der Papiere sind und die anderen Investoren und dasselbe spiegelbildlich verkehrt und reihum, dann haben wir, was man den Wertpapiermarkt nennt. Ein wachsender Haufen von Werten, die spiralförmig aufwärts sich ausdehnen, weil mit der Kreation der Anlagepapiere die, die sie herstellen, gleichzeitig die Kreditmittel, die das kaufen, in Umlauf setzen können. Und sie tun es mit Verweis auf die Werthaltigkeit der Papiere. Dieses Wertpapierwachstum trennt sich vollständig vom Kredit und vom industriellen Wachstum und kennt im Unterschied dazu auch keine Schranken. Der Kredit und sein Wachstum hat gewisse Schranken. Eine habe ich vorhin genannt, das ist der industrielle Bedarf nach Kredit. Dieses Wertpapierwachstum hat in dieser Aufwärtsspirale grundsätzlich keine Schranke, außer einer. Und die liegt im Motor dieser Aufwärtsspirale selber. Denn dass diese Wertpapiere wert sind und wie einer gehandelt werden, hat notwendig zur Voraussetzung, dass es ein Vertrauen in die Werthaltigkeit dieser Papiere gibt, das nachfragewirksam ist, also mit Geld ausgerüstet ist und das Papier kauft. Wenn dieser Motor des Wertwachstums das Vertrauen in die Werthaltigkeit, das sie nachfragt, stottert oder abbricht, in Misstrauen umschlägt, dann wird aus der Aufwärtsbewegung des Verbs eine Abwärtsbewegung, Entwertung. Und jeder kennt es ja aus den ersten Hiobsbotschaften, die in Deutschland erzählt worden sind, von der IKB damals. Wie haben die das gemacht? Die haben ADS-Papiere rausgegeben, hießen sie, Asset-Backed Securities. Da haben sie Kunden Papiere angeboten, die laufen über 3 Monate. Kommunen sind eingestiegen, Rentenversicherer, private Banken, Fonds, die waren verzinst mit 3 oder 4%. 3 Monate lang laufende Papiere. Damit kauft die IKB langlaufende Kreditpapiere, auch aus Amerika. Die laufen 1 Jahr und noch viel länger. Häuserkredite, Hypothekendarlehen sind viel langfristiger. Naja, und die Spekulation war, aus den höher verzinsten, langlaufenden Papieren kommen Rückflüsse zurück. Die sind höher, weil die Zinsen höher sind, als die Zinsen, die man auf die ABS-Papiere zahlt. Nach 3 Monaten werden die Papiere fällig. Wie zahlt man sie eigentlich aus? Ja, im Grundsatz darüber, dass es nachschießende Kunden gibt, die neue ABS-Papiere auflegen, sodass daraus die Liquidität fließt, um die Altanleger auszuzahlen. Denn die Kreditbündel, diese Hypothekendarlehen, die sind nicht einfach verflüssigbar, weil sie über viele Jahre laufen. Kaum hat man klingeln hören, dass in Amerika diese Hypothekendarlehen unsicher werden, ist das Nachschießen in ABS-Papiere erlahmt. Und prompt kam die IKB in die Auszahlungsschwierigkeit, alten ABS-Besitzern einen Wert zu entgelten, auf den sie ein Recht haben, für die aber diese Bank nicht die verfügbaren Mittel einspielt. An diesem Punkt merkt man, dass das ganze Wertpapierwachstum von einem Widerspruch lebt. Man kann sich mit den Ertragserwartungen, die ein Wertpapier verbirgt, verbrieft, einen wachsenden Wert hochrechnen und gutschreiben. Aber will man ihn in Gänze haben und zur Auszahlung bekommen, dann stellt man fest, dass er in Gänze nicht zu haben ist und nicht existiert. Dass bloß erwarteter Wert, der sich in immer weitere Höhen schraubt, nicht dasselbe ist wie wirklich vorhandener Wert. Zwischendrin, wenn immer mal wieder Leute aus den Papieren aussteigen und grundsätzlich Nachfrager wieder einsteigen, kann man gewaltige Summen aus diesem Papiergeschäft erwirtschaften, die man auch in reale Reichtümer übersetzen kann. Diese Manager haben wunderschöne Villen und Segeljachten und dicke Autos. Das geht. Was aber nicht geht, ist, dass der fiktiv hochgerechnete Wert der Papiere, wo versprochener wie wirklicher Wert berechnet und gehandelt wird, in wirklich vorhandenen ummünzbar ist. Wenn das verlangt wird, dann zeigt sich, dass die Gleichung, die auf dem Papier steht, Erwartung ist so gut wie eingetreten, eine Ungleichung ist. Das ist der Punkt, und jetzt bin ich mit meiner Zusammenfassung fertig, der die heutige Lage kennzeichnet. Dass nämlich Banken, Fonds, Institute zusammenbrechen, weil die Wertpapiere ihren Vermögenswert einbüßen, die Halter von Papieren, die diese Papiere zurückreichen an Banken, können nicht in Gänze den Wert erhalten, der auf den Papieren steht. Banken geraten in Zahlungsnot. Aber nicht nur das. Es kommen ja nicht nur Banken in Not, sondern der Zustand ist dahin eskaliert, dass ein ganzes Bankensystem, der Finanzsektor einer ganzen Nation ins Wanken gerät. In den verschiedenen Nationen, aber sogar weltweit und global. Und das ist nicht weiter verwunderlich, dass dieser Effekt so flächendeckend und global eingetreten ist. Warum hat denn, sagen wir einmal, die Pleite von Lehman Brothers, das Kaliber an sich, dass das die Hypo Real Estate in Deutschland in die Knie zwingt? Woher kommt denn das, dass die Bayern LB in die Knie geht und gleich ganz andere Institute mitreißt? Woher kommt dieser in der Öffentlichkeit immer sogenannte Domino-Effekt? Hier in Deutschland ist man einige Wochen lang mit dem Argument gefüttert worden, das kommt von der Ansteckung. Da gibt es kranke Institute in Amerika, angefangen hat es mit diesen Subprime-Krediten, und diese kranken Institute stecken jetzt die guten Institute an. Diese Theorie ist verkehrt. Denn der Crash von einer Citibank oder von Lehman Brothers hat nur deswegen das Zeug dazu, die Hypo Real Estate kaputt zu machen. Weil das Vermögen der Hypo Real Estate aus den Schulden der anderen besteht. Wenn die Papiere von Lehman, die ich vorhin zitiert habe, 6% sind garantiert, emittiert wurden, dann haben natürlich die Bayerische Landesbank und Hypo Real Estate zugegriffen. Das war ein guter Zins. Die haben diese Papiere gekauft. Also sind die Schuldpapiere von Lehman Brothers der Vermögensbestandteil der Deutschen Bank, der Hypo Real Estate. Wenn Lehman Brothers aber diese Papiere nicht mehr auszahlen kann, dann werden aus den Vermögenstiteln der deutschen Käufer uneinbringliche Schulden. Kaputt gehen also diese Banken flächendeckend. Nicht, weil manche krank und andere gesund sind und dazwischen eine Ansteckung liegt, sondern weil alle in denselben Stoff investiert haben, in dieselben Papiere. Die Emittenten eines Papiers sind gleichzeitig Investoren in die Papiere des anderen und umgekehrt. Und weil das über die Grenzen hinausgeht, zwischen allen Nationen in der globalisierten Welt, ist diese Krise auch so flächendeckend, weltweit. Der einzige Gesichtspunkt, den die, die von Ansteckung reden, überhaupt dafür ins Feld führen können, ist, dass es eine Reihenfolge gibt beim Krach. Erst A, dann B, dann C. Aber die Reihenfolge gibt es nur, weil sie alle im selben Stoff stecken. Dieser Zusammenbruch des ganzen Finanzsektors droht, hat auch mittlerweile in großem Umfang, wie man ja aus den Tageszeitungen erfährt, die reale Wirtschaft in die Krise gestürzt. Die Automobilkonzerne haben Absatzrückgänge von 20-30%. Die drei größten Autoproduzenten der Welt in Amerika stehen vor dem Bankrott. Nicht nur das, die sogenannte Realwirtschaft kriselt. Das gesamte, auch schon bisher verdiente Geld, nicht erst künftige Geschäftserlöse, alles bisher verdiente, gerät in die Gefahr, über den Bankenkollaps entwertet und kaputt zu gehen. Das betrifft nicht nur die Rücklagen und die Papiere von Unternehmen, das betrifft im Prinzip die Spareinlagen von jedermann. Die Spareinlagen von jedermann, also das, was er als Geld für seine Lebenshaltung verdient hat und verplant hat, ist einbezogen in diesen Spekulationsraum der Banken, die damit Investmentgeschäfte tätigen. Und wie man hört, sind die Sparkassen, also die grundsoliden Institute, die bislang immer davon ausgenommen wurden, doppelt involviert. Einerseits darüber, falls es hier noch nicht alle wissen, die Sparkassen sind der Kreditspender der Landesbanken. Die Bayerische Landesbank gehört sogar zur Hälfte den bayerischen Sparkassen. Alles, was die Sparkassen einsammeln und nicht dem Mittelständler an der Ecke als Kredit andrehen, das schaufeln die in die Landesbanken. Und die Landesbanken haben den staatlichen Auftrag gehabt und haben ihn noch. Daraus mehr Geld zu machen, als sich aus bloßem Kredit machen lässt. Also ins Investmentgeschäft. Und was erfährt man über die Bayerische Landesbank? Naja, sie hat eben in isländische Papiere investiert, in amerikanische Zertifikate, die jetzt platzen, weil diese Institute platzen und damit platzt das Vermögen der Bayern LB. In diese Situation hinein ertönen zwei Fanfaren. Die eine heißt, jetzt endlich muss der Staat angreifen. Und die andere heißt, macht sie fertig, diese Zocker. Was die erste angeht, jetzt muss der Staat angreifen. ist sie eigentlich ein Witz oder es zeugt von Gleichmut und Vergesslichkeit. Gestern, vor diesem großen Krach, meine ich, war doch der Staat eingeschaltet. Der betritt doch jetzt nicht erstmalig das Spielfeld, um irgendwas zu regeln. In der Süddeutschen Zeitung erfahre ich, diese sogenannten Zweckgesellschaften, wie die IKB eine unterhalten hat, Ryan Funding und ähnliche, die sind im Koalitionsvertrag dieser Regierung und auch schon der Regierung davor, der Rot-Grünen, verbindlich gemacht worden. Das war ein staatlicher Auftrag, darüber gab es Regularien, wie da abgerechnet wird. Das ist ihnen gar kein Geheimnis gewesen. Das war ein Auftrag an die Banken, unter Umgehung der vom Staat selbst erlassenen Eigenkapitalvorschriften in diesem speziellen Segment des Wertpapiergeschäfts viel Geld zu verdienen. Alles, jede Art von Wertpapier, Kauf und Verkauf, Wertpapiersorten, ihre Bewertung, auch die Haftung für den Fall, dass eines platzt, alles das ist haarklein staatlich geregelt gewesen. Und jetzt möchte ich mal dieses Argument nicht einfach als die Banalität verstanden wissen. Der Staat war doch vorher schon eingeschaltet. Was heißt da jetzt, misch ich endlich ein? Sondern aus dem Umstand, dass in allen Finanzgeschäften der Staat betreuend, vorsorgend, steuernd, gesetzlich regelnd eingeschaltet war, lässt sich ein Schluss ziehen. Nämlich der, dass die staatliche Macht über vieles gebietet und der Herr ist. Aber dass all diese Macht, mit dem sie Gesetze schafft, um das Wertpapiergeschäft zu ordnen und zu regeln, dass dieser Macht nicht innewohnt, den Erfolg dieser Geschäfte zu garantieren. Macht und Ohnmacht liegen gleichermaßen vor, was den Staat und seine Rolle angeht. Macht in dem ganz globalen Sinn, dass der Staat, er nennt sich ja selber ganz ohne Scham Gewaltmonopol, der Herr über alles ökonomische Treiben ist. Was die in Berlin beschließen, mit einem Federstrich ist die Mehrwertsteuer 3% teurer. Das gilt. Und die setzen das auch, wenn es Not tut, mit Polizeigewalt durch. Gegen Steuerhinterzieher genauso wie gegen Diebe. Der Staat ist der Herr über diese Ökonomie, weil sein Machtwort gilt. Aber er ist der Herr über eine Ökonomie, die er der Sache nach nicht beherrscht. Und davon ist dieser Finanzcrash ein herausragendes Zeugnis des Jahrhunderts. Denn das Erfolgsstreben aller Akteure, der Finanzjongleure und Banker, genauso wie der Staatssekretäre und Politiker, die das regeln, das Erfolgsstreben aller hat an den Punkt geführt, der nach Merkel lautet, die Welt steht vor dem Abgrund. Das hat ja wohl keiner gewollt. Aber alle Bemühungen um Erfolg sind schnurstracks auf dem Weg zum Abgrund losgegangen. Die andere Seite, die zweite Fanfare ist der Volkszorn gegen die Zocker. Der kriegt Recht und ist ökonomisch betrachtet grundverkehrt und moralisch betrachtet für die, die in der Bildzeitung das lesen und mitmachen, eine sehr schädliche Angelegenheit. Was die ökonomische Seite angeht, diese Schimpferei auf die Zocker, ist es einfach völlig daneben, dass man sagt, diese Banker, diese schnöseligen Manager mit ihren gegelten Haaren und ihrem schwarzen Audi, das sind doch alles gierige Typen, denen es bloß ums Geld geht. Denen geht es bloß ums Geld. Ein Mensch, der so in die Welt guckt, der hat was verpasst. Worum geht es denn VW? Auch ums Geld. Die schießen Geld vor, um mehr Geld zu verdienen. Der einzige Unterschied zwischen VW und dem Zocker ist, dass VW dazwischen noch ein bisschen Zeit braucht, damit aus der Belegschaft Autos herausgequetscht werden, die sie verkaufen. Der Banker macht dasselbe ohne die Autos dazwischen. Wie habe ich erläutert? Aber dass es ums Geld geht, das ist doch bei jedem Klein- und Mittelständler gerade so das Ziel wie bei einem Banker. Das unterscheidet sie doch nicht. Wer den Unterschied meint, entdeckt haben zu können, der geht von einem grundsätzlichen Irrtum aus. Weil in der produktiven Industrie wirklich Güter für den Verkauf hergestellt werden, schließt er falsch zurück. Ist nicht der Verkaufserlös, also das Geld der Zweck, sondern das Mittel der Zweck. Herstellung nützlicher Sachen, Spenden von Arbeitsplätzen. Das ist die erste ökonomische Fehlleistung für alle, die auf die Zocker schimpfen. Dann geht es ja eine Runde weiter, weil die Zocker, das gilt offenbar als Steigerung des Vorwurfs, die Zocker treiben sich im Casino-Kapitalismus rum und verzocken unser Geld. Das ist jetzt eine ökonomische Vorstellung der Sache, die am ökonomischen Inhalt dessen, was im Finanzgeschäft passiert, vollständig vorbeigeht. Denn wenn man sich die Sache so denkt, da kommt man auf ein unlösbares Rätsel. Ein Zocker, mit unseren Millionen bepackt, geht ins Casino und wettet, der DAX geht über 6.000. Und gegenüber sitzt einer, der sagt, der DAX bleibt unter 6.000. Und dann ist die Wette entschieden und dann wandern die Millionen von A nach B. Dann wären sie aber nicht weg, dann wären sie dort. Das, was man im Finanzkrach erlebt, ist, dass die, mittlerweile wird ja in Trillionen gerechnet, ja, man müsste ja schon mit Zehnerpotenzen hier operieren, dass die Finanzkrise das Wertpapierwachstum von Jahrzehnten, das sich im Bereich von Trillionen aufhält, über Nacht in Luft auflösen kann. Da ist die Vorstellung vom Zocker völlig unangemessen, weil das Verspielen von Geld einen Gewinner hinterlassen müsste, bei dem es landet. So ist es gar nicht. Also ökonomisch gesehen lässt der Vorwurf vom Zocker und vom Casino-Kapitalismus zu wünschen übrig. Aber das macht den Menschen nichts, die diesen Vorwurf mit der Bild-Zeitung erheben, weil nicht die ökonomische Wahrheit an diesem Argument interessant ist, sondern der moralische Gehalt. Und der besteht darin, dass dieses Bild vom Zocker im Casino die falsche Vorstellung von der ganzen kapitalistischen Ökonomie und ihrem Finanzüberbau bedient, dass die ganze Krise, die wir jetzt erleben, ein vermeidbarer Unfall ist, der nur deswegen eingetreten ist, weil es unverantwortliche Menschen gibt, die leichtfertig mit dem Geld anderer Leute spielen, die deswegen zur Raison gerufen werden müssen, die man einsperren muss, ohne Schlimmeres. In Amerika, in der Wall Street, hängen die Demonstranten ihre Transparente auf, Jumpbanker. Die wollen, dass die alle in den Tod springen. Das wird vielleicht die Sargdeckelindustrie beflügeln, aber das Problem nicht lösen. Es ist eine schädliche Botschaft, weil sie den Menschen, die dem anhängen, den falschen Glauben nahebringt, wäre vermeidbar gewesen, wenn es diese gierigen Idioten nicht gäbe. Schädlich. Aber in dem Vorwurf liegt nicht nur diese moralische Verwerflichkeit, da liegt auch ein Moment von Unehrlichkeit drin. Denn alle die, die den Vorwurf erheben, und das wird ja unter öffentlicher Anleitung getan. Selbst Bundespräsidenten wünschen sich jetzt Bankiers und wollen keine Banker. Die, die das öffentlich anleiten, dieses Volksgeraune, sind die Ersten, die die Bremse ziehen. Keiner von denen, die Zocker zur Beschimpfung freigeben, jagt sie jetzt wirklich vom Hof und sagt, mit dieser Bande wollen wir nichts mehr zu tun haben. Die werden gar nicht ausgemustert. Die Bankhäuser, in denen angeblich so gierig wie im Casino rumgewurschtelt worden ist, die werden gar nicht geschlossen und platt gemacht. Stattdessen erfährt man, das ist auch ein Satz, den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, von der Kanzlerin, das Finanzwesen hat die Welt an einen Abgrund geführt. Und deswegen muss es gerettet werden. Thank you. Warum muss das, was die Welt an einen Abgrund geführt hat, gerettet werden? Was ist daran so verteidigenswert? Warum muss die ganze Kraft der Politiker darauf gerichtet sein, genau den Zustand zu restaurieren, wiederherzustellen, das Geschäftsleben von Banken und Investmenthäusern, das eben diesen großen Krach am Abgrund der Welt herbeigeführt hat? Warum ist es so? Dazu will ich ein paar Hinweise geben, bevor ich auf die staatlichen Rettungsmaßnahmen eingehe, die andeuten sollen, warum Zocker hin oder her eine Nation das Finanzwesen für so unverzichtbar hält, dass sie alles für die Restaurierung tut. Das erste ist bereits in meiner Zusammenfassung angedeutet gewesen. Der Staat verpflichtet seine gesamte Gesellschaft aufs Geld verdienen. Jeder braucht Geld zum Einkaufen. Und wer keines hat, muss es sich verdienen. Und zwar bei denen, die Geld und Vermögen haben und Fabriken ihr eigenen. Die einen gehen für Lohnarbeit, also für wenig Geld und viel Leistung in die Fabrik. Und die anderen lassen durch die Arbeit anderer ihr Eigentum mehren. Die Unternehmen, die kleinen und Mittelständler, die immer so bemitleidenswert ins Bild gerückt werden. Die sollen wachsen, diese Unternehmen, und dafür werden sie mit Kredit ausgerüstet, damit sie die Vorwegnahme von Wachstum mit geliehenem Geld eben als Mittel zur Herstellung von Wachstum einsetzen können. Die produzieren für den Markt, aber doch nicht mit Rücksicht auf seine Zahlungskraft und Größe. Die wollen mehr und dafür nehmen sie Kredit. Und das ist dem Staat gerade recht, dass das alles wächst, weil damit seine Finanzquellen wachsen. Steuern nimmt er ein. Ein Bankkapital muss deswegen selbstverständlich, zweiter Punkt, auch wachsen, damit der wachsende Kreditbedarf dieser Industrie, von der der Staat zehrt, durch eine reichliche Kreditversorgung durch Banken bedient wird. Jeder Staat, der den Mittelstand hätschelt und Global Players züchtet, will starke, solide Banken. Der will zum Dritten, dass nicht nur Banken die Kreditversorgung der Wirtschaft betreiben, sondern Banken, die ein gewisses Kaliber vorstellen, eine gewisse Größe hermachen. Die sind das Mittel, bei dem der Staat sich selbst verschuldet und was leiht. Der Staat zehrt von der Wirtschaft, indem er Steuern eintreibt, bei den Betrieben genauso wie bei den Lohnempfängern. Aber dabei entdeckt er auch einen gewissen Widerspruch. Man darf beim Steuereintreiben nicht zu hart zuschlagen, weil man sonst die Quellen, aus denen mehr Steuern fließen sollen, beschränkt, am Ende kaputt macht. Da ist der Staat zumindest, was die Industrie angeht, beim kleinen Lohnempfänger ist er da schon großzügiger, ein wenig zurückhaltend. Wenig Steuern werden verlangt, aber ohne dass der Staat auf seine eigenen Ausgaben, die er macht, hochherrschaftlicher Art, verzichtet. Also verschuldet er sich. Er nimmt Schulden auf. Jeder weiß es. Schulden sind wachsender Bestandteil des Haushalts. Damit werden Autobahnen finanziert für das Hin- und Herfahren der Waren. Damit wird die Bundeswehr neu ausgerüstet. Wo holt er sich das Geld her? Ja, weil es die Steuern allein nicht hergeben. Beim Finanzkapital. Dort platziert er seine großen Staatsanleihen und es wird von Banken gern gekauft. Also ist der Finanzsektor sowas wie die Quelle der Staatsverschuldung. Damit wächst die staatliche Potenz, Herrschaft zu finanzieren. Und in dem Maße, wie ein Staat über einen Bankenplatz, so wie hier bei euch verfügt, wo so viele lange Türme nebeneinander stehen, da horchen die Geldbesitzer aus dem Ausland auf und sagen sich, wenn dort auf diesem Finanzplatz so viel Geldvermehrung stattfindet, dann ist das immer eine lohnende Anlage. Man geht in den deutschen Standort und in das Geld, das der deutsche Staat herstellt, Euro ist es mittlerweile, und kauft sich an der Börse in Aktien ein oder bei der Deutschen Bank in Wertpapiere oder in ein Unternehmen. In dem Maße also, wie ein Finanzplatz an Stärke gewonnen hat, wächst der internationale Zuspruch in das Geld, das dieser Staat herstellt. Und damit wächst die Kreditmacht der ganzen Nation. Am Ende wird ja ein Traum wahr. Der Staat lässt ja im Inneren nicht mehr Goldbarren zirkulieren, sondern einen staatlich gedruckten Zettel. Das Geld kommt aus einer staatlichen Notenpresse. Ist also ein Zahlungsversprechen des Staates, dessen Gültigkeit, auch das weiß jeder, an der Grenze des Staates normalerweise endet. Die Gültigkeit des Euro hört an der Grenze auf. Dahinter gilt der Schweizer Franken oder noch weiter dahinten der Yen. Aber wenn ein starker Finanzplatz das Interesse der Welt an dieser Geldvermehrungsmaschinerie geweckt hat, dann nimmt alle Welt das staatliche Produkt aus der Notenpresse als begehrtes Kaufmittel und Wertaufbewahrungsmittel und macht es zu einem weltweit gültigen und tauglichen Geld, in dem gewirtschaftet wird. Das will man haben. Dann gilt das staatliche Kunstprodukt eines nationalen Geldes international. Und schaut mal, wie die Staaten der Welt, davon gibt es viele, 150, 200, sich in einer Hierarchie anordnen lassen, wo ganz wenige ganz oben stehen, 3, 4 Hauptwährungen. Ganz viele stehen ganz weit unten, die auch ein Geld haben, aber keines, das international gewollt und gewünscht ist. Nigeria ist ein rohstoffreiches Land, aber arm. Deutschland ist ein rohstoffarmes Land, aber reich. Ein Staat weiß also, was er an seinem Finanzgewerbe hat. Und deswegen hat er auch einen soliden Grund, warum er ein Ding retten will, von dem er selbst gesagt hat, das hat die Welt an den Abgrund geführt. Er will es retten. Die Diagnose, die den staatlichen Rettungsaktionen zugrunde liegt, die wir jetzt so seit einigen Wochen verfolgen, die ist es vielleicht wert, noch mal kurz betrachtet zu werden. Es ist den Leuten wochenlang eingehämmert worden, der Satz, das Problem in dieser Finanzkrise besteht darin, dass es da ein Liquiditätsproblem gibt. Die Banken untereinander, so heißt es, leihen sich nichts mehr und halten ihr Geld lieber fest. Das ist ein Umstand oder eine Aussage, die vielleicht ein Phänomen charakterisiert, aber nicht zur Erklärung beisteuert. Mal zum Phänomen gesprochen. Banken leihen sich nichts mehr und halten ihr Geld lieber fest. Wenn Banken Geld haben, das sie nicht verleihen, dann sind sie doch nicht zahlungsunfähig. Wenn jede Bank Geld hat, wieso braucht sie dann Kredit der anderen? Sie hat doch welches, könnte doch zahlen. Die Wahrheit an dem Umstand, der mit dieser falschen Aussage etikettiert wird, ist der, die Banken misstrauen der Werthaltigkeit der Papiere und geben dafür keine nötigen Kredite heraus. Weder fürs Ankaufen solcher Papiere, noch fürs Auszahlen fälliger Papiere. Die Liquiditätsnot, von der da die Rede ist, die ist offenbar gar nicht so etwas wie ein vorübergehender Engpass in einem prinzipiell florierenden Geschäft, wie das immer vorkommt bei Banken. Da wird sich mal über Nacht 1 oder 10 Millionen ausgeliehen und dann wird das nächste Woche oder am nächsten Tag schon wieder beglichen. Sondern die Liquiditätsnot, von der hier die Rede ist, ist die Folge kaputten Geschäfts. Und dafür wollen die Banken keine Kredite an andere herausgeben. Und das sieht man auch an den Massen des Kredits, die da angefragt werden. Schaut mal, dass allein die Hypo Real Estate mit einem Federstrich 50 Milliarden bekommt. Das ist ungefähr doppelt so viel wie der bayerische Staatshaushalt. Die Bayern LB kriegt jetzt 30 Milliarden, fast so viel wie der bayerische Staatshaushalt. AIG in Amerika kriegt 150 Milliarden. Das ist mehr als die Hälfte des deutschen Staatshaushalts insgesamt. Da merkt man doch an den Summen, dass mit Liquiditätsproblemen die Sache gar nicht getroffen ist. Wo man mal zwischendurch einen Zahlungsengpass hat in einem Geschäft, wo man zahlen muss, aber auch Rückflüsse hat, wo aus dem Zurückgeflossenen auch die Zahlungsmittel fließen. Manchmal aber eben nicht terminkongruent. Dann muss man sich zwischenzeitlich etwas ausleihen. So ist es nicht. Der Staat stellt aber mit dieser Betrachtung der Sache dem Publikum den Sachverhalt so dar, und das kommt daher, dass er, Mediziner müssen aufhorchen, von der Therapie auf die Diagnose schließt. Er hat nämlich einen Hebel im Auge, wie er in das da niederliegende Geschäft eingreifen will, nämlich mit Geldspritzen, und schließt deswegen zurück und sagt, das, was dort fehlt, ist Geld. Und wenn ich das reingebe in den Kreislauf der Banken, dann unterbreche ich die Kette der Entwertungen, die dadurch angestoßen worden ist, dass die Banken untereinander nicht mehr trauen und das Geld nicht herausgeben und sich nichts mehr leihen. Das ist seine Art, in das Geschehen einzugreifen. Mit Geld eine Liquiditätsnot der Banken zu überwinden und wieder Vertrauen zu stiften in die vorhandene Liquidität. Das ist das Mittel, das er wirklich in der Hand hat, weil der Staat im Unterschied zu jeder Bank eines nicht muss. Er muss nicht seinen Kredit durch gelungenes Geschäft beglaubigen. Ein Staat hat Gewalt. Das ist die Sicherheit, die ihm die Kreditschöpfung erlaubt. Wenn ein Staat antritt und sagt, hier ist ein Schuldverschreiben, eine Staatsanleihe, über Millionen, die verzinsen sich mit 4%, dann ist das Vertrauen der Geschäftswelt, die das kauft, nicht, ob der Staat wie ein Industrieller diese Millionen in eine florierende Turnschuhindustrie stopft und aus dem Verkauf Gelder zurückholt, die dann den Kredit bedienen. So wäre das Verhältnis zwischen Bank und Produktiven. Sondern das Vertrauen gegenüber dem Staat, der eine Staatsschuldverschreibung verkauft, ist, dass er nicht ein Geschäftsmann, sondern der Herr über alle Geschäfte ist. Er hat qua Gewalt Zugriff auf alle Geschäftserfolge, an denen er sich mit Steuern bedienen kann. Und die sind die Masse und das Pfund, das qua Gewalt greifbare Geld aller in der Gesellschaft erzeugten wirtschaftlichen Erträge, die ihn als Schuldner solide machen. Dem kauft man solche Zettel ab. Das ist seine Macht. Aber diese Macht, die er jetzt einsetzt, die geht einher mit einer Ohnmacht, die ja auch nicht zu übersehen ist. Er kann zwar als Staat diese Kredite aufnehmen, seine Staatsschuldverschreibungen verkaufen und das Geld in den Bankenkreislauf pumpen. Aber eines kann er nicht. Den Wert der Papiere befehlen, die er mit diesen Geldspritzen wieder zur Solidität bringen will. Diesen Widerspruch oder diese Zwittrigkeit von Macht und Ohnmacht, die merkt man den Rettungsmaßnahmen an und den Wirkungen, die sie erzielen oder nicht erzielen. Mittlerweile, ich lasse mal ein paar Zwischenetappen aus, ist der Stand der sogenannte Rettungsschirm. Ein Staat tritt an die Bankenwelt heran, die Nationen unterscheiden sich da ein wenig, wie forsch sie das tun, mit welchen Bedingungen sie das versehen, und drängen den Banken Eigenkapital auf. Die geben ihnen Geld, die Staaten geben den Banken Geld, sichern sich umgekehrt dafür gewisse Eigentümerrechte auf Direktiven, die sie geben beim Geschäftsgebaren. Eigenkapital ist die eine Geschichte. Und die andere, sie geben, die Staaten, Kreditgarantien für die Banken in Milliardenhöhe. Dieses Paket allein ist in Deutschland 400-500 Milliarden. Insgesamt belaufen sich diese Eingriffe, und da kommt man auch mit dem Zählen nicht hinterher, in Amerika auf 8,5 Billionen, schreibt die FAZ der letzten Woche. In Deutschland sind wir mittlerweile bei 1,5 Billionen, alles zusammengerechnet. So weit ist es gekommen, dass der Staat Eigenkapital in die Banken gibt, Kreditgarantien für Banken übernimmt. Und das Interessante kommt jetzt. Keiner steht auf dem Standpunkt, so, es gab ein Liquiditätsproblem, hier ist die Liquidität, der Staat stiftet sie. Also Problem gelöst. Sondern kaum ist so eine Rettungsmaßnahme beschlossen, stellt sich alle Welt auf den Standpunkt, jetzt starren wir gebannt auf die Eröffnung der Börse. Erst in Tokio, dann in Frankfurt, dann an der Wall Street, je nachdem, wie sich der Globus gerade dreht. Das ist zunächst einmal, möchte ich noch vorsichtig daraus schließen, ein Hinweis darauf, dass im eingesetzten staatlichen Mittel Eigenkapital, Kreditgarantie, nicht die bezweckte Wirkung eingeschlossen ist. Im Mittel, das der Staat einsetzt, liegt offenbar nicht die Wirkung mit eingeschlossen. Um auf den logischen Punkt aufmerksam zu machen, vielleicht ein Bild als Hilfe zum Nachdenken. Wenn ich einen Nagel in die Wand schlagen will und mir fehlt ein Hammer, dann ist die Handreichung eines Dritten, der mir den Hammer gibt, die Lösung des Problems. Wenn ein Staat an die Banken herantritt, die sagen, es fehlt Liquidität, und er gibt ihnen die Liquidität, ist es offenbar nicht die Lösung des Problems. Warum nicht? Weil der Kredit, den der Staat in die Bankenwelt gibt, das Urteil der Banken mittels dieser neuen Liquidität verändern soll. Das Urteil der Banken über ihr gesamtes Geschäft und die Wertpapiere, die in diesem Geschäft unterwegs sind, soll mittels neu geschaffener Liquidität verändert werden, von Misstrauen in Vertrauen umschlagen. Und das ist konsequent, denn die Liquidität, die den Banken so ausgeht, war ja, das war mein Einstieg, kein vorübergehender Engpass im laufenden Geschäft, sondern die Konsequenz davon, dass sie wechselseitig den Wertpapieren, in denen sie ihre Geschäfte machen, nicht mehr vertrauen. Die sind der Entwertung anheimgestellt. Dafür, um die herauszukaufen oder auszuzahlen, wollen sie Kredite nicht vergeben. Also will der Staat und spekuliert darauf, dass mit dem vergebenen Kredit oder der Haftung für Kredit das Urteil der Banken über ihre Geschäftslage von Misstrauen in Vertrauen umgepolt wird. Das ist eine Spekulation, die bislang jedenfalls in der Wirklichkeit nicht eingetreten ist. Die Banken, auch heute liest man das wieder, die Wall Street geht wieder um 10% runter, der DAX ähnlich und so geht es seit Wochen. Misstrauen wechselseitig den Wert der Papiere, die sie herausgegeben haben zum Aufkaufen, die sie gekauft haben von anderen Herausgebern, die sie als Vermögen haben. Und immer dann, wenn diese Wertpapiere zur Auszahlung kommen, zeigt sich, dass der Wert, den sie verbürgen, nicht zu haben ist. Im Wesentlichen ist der Markt im Moment damit beschäftigt, CDS-Papiere auszuzahlen. Jeder, der solche Wertpapiere kauft, kauft obendrein noch ein Wertpapier, Credit Default Swaps heißen die, CDS, die versichern die Wertpapiere, die man kauft, sodass für den Fall, dass diese Papiere platzen, die Besitzer von CDS kassieren. Aber das heißt, die anderen bluten. Und genau das, liest man auch in den Zeitungen, ist mittlerweile der Zustand, dass der CDS-Markt, also der Markt, wo Versicherungspapiere auf die Vernichtung von Werten ausgezahlt werden, der Staubsauger ist, in den viele Milliarden und Abermilliarden der staatlichen Gelder absorbiert werden. Die Banken stehen also kurz vor dem Übergang, den man Kernschmelze nennt, wechselseitig einander die Papiere zu präsentieren und Wert zu verlangen in wirklichem Geld, sodass ein Offenbarungseid der Banken untereinander dreut. Das ist die Lage, und insofern ist das wechselseitige Misstrauen der Banken untereinander quasi die Hochprojektion von dem Zustand, den die Merkel in Bezug auf das Verhältnis der Sparer und Sparkassen angesprochen hat. Die Sparer sind in Angst, nicht zu Unrecht, dass die eingesammelten Gelder bei der Sparkasse die Basis, die Eigenmittel, die Liquiditätsreserven sind für ein Wertpapiergeschäft, in dem wertlose Papiere beglichen werden, sodass jeder nicht zu Unrecht Angst hat, dass die Gelder seiner Sparkasse nicht nur auf einer soliden Kreditmission beim Unternehmer der Region unterwegs sind, sondern im Wertpapiergeschäft der Bayerischen Landesbank. Und wenn dieses Misstrauen in die Potenz einer Bank für die Einlagen zu haften allgemein wird, dann ist die Bank, in diesem Fall die Sparkasse, und damit der gesellschaftliche Zahlungsverkehr am Ende. Nur deswegen gibt es von der Merkel diese proklamierte Versicherung, die Bundesregierung haftet für alle Spareinlagen. Das sind 1,5 Billionen, haben sie in der Zeitung geschrieben, das ist der fünffache Bundeshaushalt. Wie will denn diese Troller für den fünffachen Bundeshaushalt haften? Das sagt sie implizit auch noch dazu, dass natürlich, wenn alle Einlagen der Sparer bei den Sparkassen getätigt sind und die für Kredit herausgeliehen sind, es unmöglich ist, alle Einlagen zur Auszahlung zu bringen. Das würde ins Leere greifen. Das gibt sie implizit auch noch zu durch die Interpretation der eigenen Versicherung. Die sagt nämlich, ein Recht auf Auszahlung ist es nicht, aber eine politisch belastbare Aussage. Die will also, das ist die Logik, durch das Aussprechen der Garantie den Garantiefall vermieden haben. Weil dann, wenn sie zahlen müsste, es natürlich nicht ginge. Aber wenn sie behauptet, dass sie könnte, kommt es nicht so weit. Ob diese Rettung über den Rettungsschirm des Staates funktioniert oder nicht, entscheiden wir nicht mit Ja oder Nein, weil es eine Frage der Spekulation selbst ist. Und da sind beide Urteile möglich. Man kann als Spekulant zu dem Urteil kommen, der Angriff mit Aberbillionen, muss man ja mittlerweile sagen, beweist die Stärke der Nationen, das Geschäft wieder solide zu machen. Man kann aber als Spekulant, der sich fragt, ob sein Vertrauen begründet ist, gerade so gut das Gegenteil schließen und sagen, diese Aberbillionen beweisen doch, wie dringlich der Eingriff ist. Dann sind die Aberbillionen kein Zeichen von Stärke der Nation, sondern von Schwäche des Geschäfts. Also ob und wo diese Entwertung im Wertpapiersektor zum Stillstand kommt, liegt ganz im Urteil der Banken selbst und ist insofern sachgerecht, weil das Wertpapier seinem Wert nach in nichts anderem bestand als im nachfragewirksamen Vertrauen eines Investors, der es kauft. Ob also die staatlich gewollte Wirkung mit dem Rettungspaket aufgeht, die Kette der Entwertung zu stoppen, ist eine offene Frage. Dass gar nicht beabsichtigte Wirkungen eintreten mit diesem Rettungspaket, ist aber ebenso offenkundig. Und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Kapitel, nämlich zu der Frage, inwiefern die nationalen Rettungsprogramme des Bankenwesens zu einer internationalen Konkurrenz zwischen Staaten ausarten, die nicht nur um ihren Finanzplatz, sondern um das Gewicht und die Bedeutung ihrer Währung kämpfen, am Ende um die Frage, welcher Staat bankrott geht und welcher nicht. Man hört ja in den Kommentierungen zu dieser Krise und der staatlichen Initiativen, ihrer Herr zu werden, die Staatenwelt hätte aus dem großen Krach von 1929 gelernt. Damals, so heißt es, 1929, das war der schwarze Freitag an den Börsen, die große Weltwirtschaftskrise, damals, so heißt es, hätten die Staaten auf Alleingänge gesetzt. Heute dagegen sei man im Zeitalter der Globalisierung einsichtig und wisse, das geht nur in Kooperation zu lösen. Einerseits Bekenntnisse zur Kooperation, zur einvernehmlichen Regelung des Finanzmarktes, von Rettungsmaßnahmen, gibt es sehr wohl, aber es gibt auch Dementis dazu. Zum Beispiel hat man selbst innerhalb der EU gehört, dass die Merkel mit dem Argument auftritt, sie will keinen gemeinsamen EU-Rettungsfonds, weil sie keine Lust hat, mit deutschem Geld für die Banken von Sarkozy zu bezahlen. Solche Argumente sind gefallen. Wie steht es also um die nationalen Rettungsanstrengungen und ihr Verhältnis zueinander? Wie verhält es sich denn mit der vielbeschworenen Kooperation der Nationen und der Konkurrenz untereinander, die ja offenbar auch im Spiel ist, wenn jeder auf eigene Rechnung unbedingt seinen Finanzsektor, seinen Standort winterfest machen will? Zunächst einmal ist einer Rettungsmaßnahme einer Bank gar nicht abzusprechen, dass die Rettung eines nationalen Instituts grenzüberschreitende Wirkungen hat, die auch die Institute anderer Nationen berühren, positiv berühren. Also wenn man beispielsweise in Amerika, ich weiß nicht, wie viel 100 Milliarden mittlerweile in die Citibank gibt und diese Bank am Leben hält, dann ist das auch ein Stück Rettung des Vermögens der Deutschen Bank oder von Hypo Real Estate. Denn die haben in ihren Tresoren Papiere der Citibank. Und wenn die Citibank nicht kaputt geht, wird damit auch ein Stück Vermögen der Deutschen Bank oder der anderen Zitierten gerettet. Diese Wirkung existiert. Andererseits, indem ein Staat, wie der amerikanische oder der deutsche, seine Banken retten will, hat jeder Bankenplatz sich unmittelbar in Konkurrenz zu einem anderen aufgestellt. Auch dann, wenn die Schädigung des Konkurrenten noch gar nicht der Absicht nach vorliegt, ist mit der Tat der nationalen Rettung, mit dem Vorhaben der nationalen Rettung, eine Beschädigung des Außen verbunden. Wenn ich nämlich sage, ich werde den deutschen Finanzplatz durch einen Rettungsschirm sicher machen, dann vertrete ich damit den Standpunkt, dieser Standort soll stabil sein. Dieser Standort verdient den Zuspruch aller Geldbesitzer weltweit, der andere nicht. Er ist im Vergleich dazu, wenigstens relativ, instabil. Die Behauptung der nationalen Stabilität des Finanzwesens ist exklusiv, weil all denen, die Geld besitzen und Anlage suchen, damit die relative Unsicherheit aller anderen nahegebracht wird. Auch dann, wenn, wie gesagt, die Schädigung des Auslands noch nicht das Bezweckte ist, geht die Wirkung daraus hervor. Erinnert euch mal, ich weiß nicht, wer es verfolgt hat, an diese Wirkungskette, die Irland ausgelöst hat mit seiner Art der nationalen Rettung des Bankenwesens. Irland hat vor einigen Wochen ausgesprochen, eine globale Garantie für alle Einlagen in allen Banken in Irland. Das war der Standpunkt. In Irland ist jedes Geld der Welt sicher. Die Folge war, es gab einen gewaltigen Kapitalabfluss aus Großbritannien. Alle sind in die irländischen Banken geflossen, weil es dort diese Garantie gab. Und die Zahlungsnot in England war die Folge. Dann musste die englische Regierung, um die Sicherheit ihres Finanzplatzes zu garantieren, eine Maßnahme kopieren, nämlich die von Irland, die ursprünglich gar nicht die gewollte war. Und kaum hat England diesen Schritt gemacht, musste auch Deutschland nachziehen und Garantien aussprechen und einen Schirm aufbauen. Und die Rede von Steinbrück, die ausländischen Banken sind krank, unsere sind pumperlgesund, die war vergessen. Also der Standpunkt, ich als Nation will mein nationales Bankenwesen aus den genannten Gründen retten. Ich mache das stabil, ist immer im Vergleich zum Ausland dasselbe wie die Aussage, relativ zu diesen sind die anderen relativ instabil. Aber die Nationen stehen ja nicht nur in Konkurrenz zueinander, sondern die agieren mittlerweile auch im Bewusstsein der Konkurrenz gegen den anderen. Da ist die Attraktion von weltweitem Kapital auf diesen nationalen Standort nicht einfach die Wirkung von Rettungsmaßnahmen, sondern das ausdrücklich Bezweckte, sogar auch die damit einhergehende Schädigung des anderen, das ausdrücklich Bezweckte. Das hat in Deutschland erstmal langsam angefangen mit den politischen Lautsprechern. Das ist ja nicht einfach nur eine Äußerung fürs Pro-Seminar, wenn ein Finanzminister die Steinbrück sich in die Öffentlichkeit stellt und sagt, die Finanzkrise hat ihre Wurzeln im amerikanischen Hypothekenmarkt. Das ist der Markt, wo der Hund begraben liegt. Mit diesen Subprime-Krediten kam das Böse in der Welt und das Böse wohnt da hinten. Das war schon dieselbe Aussage wie, also hier nicht. Das hat der Mann ja auch noch 3, 4, 5 Wochen durchgehalten mit der Steigerung. Amerikanische Banken, die sind ja Investmenthäuser, die mit hochkomplizierten Wertpapiergeschäftsmodellen operieren. Da werden ja die Spareinlagen von Kunden gleich im großen Wertpapiergeschäft verheizt. Bei uns gibt es ja das gar nicht, sondern da wird das sauber getrennt. Wir haben ein paar Investmentabteilungen, aber im Grunde ist das alles ein solide verwaltetes Sparvermögen in Deutschland. Das ist solide aufgebaut. Das darf man auch nicht einfach missverstehen als sozialkundlichen Unterricht in Sachen Finanzsektor Deutschland. Auch das, diese Aussage, schaut man in die FAZ von heute, ist ein Grund dafür, warum die Bestände der deutschen Sparkassen in den letzten Wochen um 25 Milliarden gestiegen sind. Natürlich gehen massenhaft Anleger aus amerikanischen, aus britischen und sonstigen Papieren raus in die deutschen Sparkassen rein. Das ist also der Geldabfluss aus anderen Nationen in die deutsche, nicht bloß Wirkung, sondern bezweckte Wirkung, und dass der andere darunter einen Schaden nimmt, auch das fällt noch unter die Rubrik willig. Und dazu gehört diese hypertrophe Ankündigung von Steinbrück: Nach der Krise wird die Wall Street nicht mehr sein, was sie einmal war. Der Mann setzt darauf, dass die Krise die Dominanz Amerikas als größtes Finanz- und Akkumulationszentrum der Welt zerstören wird. Der setzt darauf, dass den Amerikanern finanzpolitisch gesehen durch diese Krise das Knick gebrochen wird und der Euro den immer schon angepeilten Siegeszug als das eigentlich gute Geld dieser Welt, als das große Finanzzentrum, das den Zuspruch der großen Geldkapitalisten verdient, beerben wird. Das hätten die sich dieser Art von Kampfansage auf dem militärischen Gebiet nie getraut. Auf dem Finanzsektor tun sie das. Diese Konkurrenz der Nationen um die Frage, wer ist der größte Bankenretter der Welt? Lässt das Entscheidende der Nation nicht unberührt, ihr Geld. Über die Konkurrenz, wer ist der beste Bankenretter der Welt? Wer legt am meisten Kredit- und Rettungsschirme auf? Wird aus der Konkurrenz der Nationen in dieser Frage, Rettung der Banken, die ganz andere Frage, wer hat eine Währung, die auf der Welt noch etwas taugt, und wer büßt eine taugliche Währung ein? Die Rettungsmaßnahmen stellen die Währungen der Nationen ins Feuer. Und zwar auf ganz grundsätzliche Art. Eigentlich, erinnert euch mal an die Phase vor der Finanzkrise, ist schon für jeden, der diesem Spektakel beiwohnt, eines merklich. Wenn ein Staat mittlerweile für 1,5 Billionen Deutschland Kredite, Kredithaftungen, Bankeigenmittel in die Welt setzt, dann tut er etwas ganz Außergewöhnliches. Das soll in dieser Zeit Stärke zeigen. 1,5 Billionen, das ist ungefähr fünfmal so viel wie der Bundeshaushalt, will dieser Staat als Kredit und Kreditgarantie den Banken zur Verfügung stellen. Das soll Stärke zeigen. Das wäre vor 2, 3 Jahren sowas wie das äußerste Anzeichen von Schwäche gewesen. Da hätten alle gesagt, was, Billionen von Staatskredit? Gucken die denn gar nicht auf die Inflation? Und wofür wird der Kredit eigentlich ausgegeben? Da wurde doch gestern sorgfältig abgewogen. Ist es für die Subventionierung der Airbus-Industrie? Zieht das ein Wachstum nach sich? Und wofür werden heute diese unglaublich übersteigerten Kreditmassen ausgegeben? Nicht um wirtschaftliches Wachstum anzustoßen, aus dem sich eventuell diese Kreditmassen wieder zurückgewinnen lassen samt Ertrag, sondern die werden genutzt, diese unglaublichen Summen, um Banken aus einer Pleite herauszukaufen, um wertlos gewordene Papiere zu kaufen. Das macht die amerikanische Nationalbank jeden Tag. Die hat gestern wieder für 300 Milliarden wertlose Papiere gekauft, damit die Banken Geld haben und der Papiermarkt wieder in Fahrt kommt. Warum das geht, habe ich angedeutet. Der Staat, der das macht, der kann durch seine Macht Geschäft durch Gewalt ersetzen. Der kann, weil er die Macht über die gesamte Wirtschaft und ihre Erträge hat, Schulden machen bei Finanzkapitalisten, für die er deswegen ein so guter Bürger ist, weil er die Gewalt über das gesamte Geschäftsleben hat und Steuern eintreiben kann, mit denen er für seine Schuld garantiert. Aber diese Macht hat eine Kehrseite. In der globalisierten weltweiten Wirtschaft wird nicht nur grenzüberschreitend Geh- und Verkauf, Waren gehen hin und her über die Grenzen, sondern die Geldbesitzer der gesamten Welt vergleichen alle Standorte der Nationen danach, wo lassen sich gute Geschäfte machen und wie tauglich ist das Geld, in dem die Geschäfte gemacht werden. Und für diese Frage, wie tauglich ist das Geld, in dem diese Geschäfte gemacht werden, war immer schon das Ausmaß der Staatsschuld im Verhältnis zur Wirtschaft, die da wächst, ein wichtiges Indiz. Denn mit der Menge der Schulden, die ein Staat in so einem nationalen Territorium nimmt, für die er dann alles Mögliche kauft, Krankenhäuser, Autobahnen, Panzer, wächst in der Gesellschaft die Masse der Umlaufsmittel. Und wenn die Geschäfte nicht im selben Maße mitwachsen, also den Umlaufsmitteln kein Warenquantum hinterher eilt, dann nutzen die Geschäftsleute einfach die Vermehrung der Umlaufsmittel, um mit den produzierten Waren höhere Preise durchzusetzen. Wo mehr Geld ist, lässt sich mehr holen. Das ist Inflation. Und jeder ausländische Geldbesitzer muss feststellen, ja, wenn man in das Geld dieser Nation geht, dann wird sehr viel von dem Geschäft und Profit, der dort geht, aufgefressen durch die Entwertung des Geldes, das man durch den Verkauf erwirbt. Inflation. Dieser Maßstab kommt erst recht dann zum Zug, wenn eine Nation nicht nur ein Vielfaches der Staatsschuld von gestern aufnimmt, sondern dieses Vielfache auch noch nach eigenem Bekunden für einen rein negativen Zweck ausgibt. Nicht für mehr Wachstum, sondern bloß für das Aufkaufen von wertlosen Papieren und um das Herauskaufen von Banken aus einer drohenden Pleite. Das führt die Finanzwelt dazu, dass sie sich die Frage ernsthaft stellt. Welche Nation kann das eigentlich? Das Zehnfache ihres Staatsbudgets verpumpen und behaupten, darauf ließen sich auch noch 12% Zinsen hereinwirtschaften. Wer kann das? Kann das Luxemburg? Kann das Ungarn? Kann das Spanien? Die vergleichen also nicht mehr nur, die Finanzmenschen dieser Welt, gute und schlechte Papiere, gute und schlechte Finanzinstitute, sondern sie vergleichen gute und schlechte Staaten und ihre Gelder. Und dieser Vergleich wird praktisch durchgeführt, nämlich durch den Zuspruch zu Währungen. In welche Währungen fließt denn das Finanzkapital dieser Welt vorrangig oder eben nicht mehr vorrangig? Da findet in der Krise eine Neuzuteilung nationaler Kreditmacht statt. Zum einen, was dieses Währungshin und Her angeht, gibt es, nennen wir es mal, erratische Schwankungen, ein Auf und Ab, das auch drastisch sein kann. Heute steht in der FAZ, der Yen steigt unglaublich. Und wenn man sich fragt, warum steigt eigentlich der Yen so? Ich habe doch gestern erfahren, dass diese Nation schon lange pleite ist. Da gehen doch keine Geschäfte, die Banken sind doch alle überschuldet. Dann erfährt man als Grund, da werden soeben Carry Trades in riesigen Milliardengrößen aufgelöst. Und die fließen zurück in den Yen. Carry Trades, das sind auch wieder solche derivativen Kreditgeschäfte. In Japan hat der Zins fast bei 0% gelegen. Dann sind die großen Hedgefonds an die japanischen Banken herangetreten, haben sich aber Milliarden Geld gepumpt, schleppen es über die Grenze nach Deutschland oder nach Amerika, tun es da in einer Anlage und kassieren 5-6%. Die machen einfach mit der Zinsdifferenz das Geschäft. Jetzt, wo diese vielen Fonds zahlen müssen, brauchen sie Geld. Da lösen sie ihre Anlagen auf und müssen zurück nach Japan, in den Yen, ihr Zeug zurückzahlen. Ja, dann steigt der Yen, aber das wäre in diesem Fall ein rein technischer Grund. Es gibt einen ähnlichen, fast technischen Grund, der für den Anstieg des Dollars sorgt. Weil in Amerika so viele Banken und Versicherungshäuser notleidend sind, Citibank, Lehman, Bear Stearns, ihr kennt sie ja alle, die Fälle, oder AIG. Da müssen die Institute im Ausland Anlagen, die sie dort haben, auflösen. Die verkaufen Papiere und Investments, um zurück in den Dollar zu strömen und dort fällige Zahlungen zu tätigen. Das löst einen dicken Zustrom in die Hauptwährung aus. Aber nicht, weil da so tolle Geschäfte gehen, sondern weil da so viel Schulden bezahlt werden müssen, wo jetzt Kunden auf Zahlung bestehen, die nicht in neue Wertpapiere einsteigen, sondern ihre alten hergeben und sagen, ich will ausgezahlt werden. Sowas passiert, eine rein technische Bewegung im Kursanstieg des Dollar, neben die ganz konträre Frage der Devisenspekulanten tritt, zeigt dieser Kursanstieg des Dollar eigentlich seine Stärke oder mehr seine Schwäche? Weil die fließen ja deswegen so heftig zurück in den Dollar, weil so viel kaputt geht an amerikanischen Papieranlagen. Da hat man also eine doppelte Bewertung dieser Währung, die eine eindeutige Auflösung erfahren hat. Der Dollar gewinnt gegen alle Währungen im Moment so um die 20%. Es gilt den Spekulanten, dieses Land nach wie vor als das mächtigste mit dem größten Finanz- und Wirtschaftsplatz, sodass das Vertrauen dem größten gegeben wird und im Vergleich dazu verlieren die anderen. Der Euro verliert und im Vergleich zum Euro Ungarn mit seinem Forint, Tschechien mit seinen Kronen. Und man merkt, wie diese Staaten das Opfer einer Rettungsspirale werden. Die Rettungsmaßnahmen, wo Hunderte von Milliarden aufgelegt werden, das wird auch in Ungarn gemacht, sowas, schwächen die Währung, weil die Anleger kein Vertrauen mehr in die Werthaltigkeit dieses nationalen Geldes haben. Wenn die Währung geschwächt wird, fällt dem Staat immer schwerer, seine Rettungsmaßnahmen zu finanzieren. Denn der gebärdet sich wie immer auch geschäftsmäßig und nimmt Schulden auf. Das heißt, wenn der Kredite vergibt, sucht er Finanzkapitalisten, denen er seine Staatsanleihen verkauft, um Geld zu leihen, mit dem er wirtschaftet. Das traut man solchen Staaten, deren Währung verfällt, immer weniger zu. Also die Rettungsmaßnahmen drücken die Währung in den Keller und die ruinierte Währung sorgt dafür, dass ein Staat immer weniger Zugriff auf Finanzmittel hat, um seine Rettungsmaßnahmen zu finanzieren. Und diese Abwärtsspirale führt dazu, dass abgestuft Nationen finanzpolitisch immer weiter entmachtet werden. In Ungarn ist es soweit, dass Staatspapiere einfach nicht mehr verkäuflich sind. Auch für 18% Zins kann Ungarn kein Staatspapier mehr verkaufen, weil sich kein Geldgeber findet, der in dieses Papier geht. Island ist darüber eigentlich bankrott. Und es ist nur noch eine Frage dessen, ob Russland und der IWF mit Krediten einspringen, um Zahlungen zu tätigen. Das ist, was die große Konkurrenz der Nationen angeht, eine Frage, wie Sie Schäden, die mit der Entwertung unvermeidlich sind, für sich vermeiden und die anderen aufbürden. Das ist die Konkurrenz der großen Nationen. Für die kleinen Leute sieht die Sache ein bisschen anders aus. Während die Staaten auch noch in der Krise gewinnen wollen, kommen die Kleinen unter die Räder dieser Krise. Dass sie in der realen Wirtschaft angekommen ist, weiß jeder. Die großen Autohäuser machen Kurzarbeit, machen verlängerte Ferien, bauen ihre Belegschaften ab, werfen alle Zeitarbeiter raus. Die USA haben drei Riesenkonzerne, da hängen 2 Millionen Arbeitnehmer dran mit Zulieferern. Auch die stehen kurz vor dem Bankrott. Und wenn sie mit Milliarden gerettet werden, dann um den Preis, dass der Bankrott bei anderen erzeugt wird, weil die Autos jetzt schon viel zu viel sind am Weltmarkt, als dass alle realisiert werden könnten. Man merkt, die Krise, die in der Realwirtschaft um sich greift, ist der konsequente Endpunkt einer Emanzipation vom Markt, den diese produktive Industrie mit Hilfe des Kredits bewerkstelligt hat. Die Unternehmen haben produziert, alle für den Markt, aber ohne Rücksicht auf ihn und haben mit den Krediten aus dem ganzen Finanzsektor die Marktschranken für unbeachtlich erklärt. Jetzt, wo dieses große Kreditsystem selbst in die große Krise gerät, versiegt der Kredit und mit der Reduktion des Kredits werden die Unternehmen auf die Marktschranken zurückgefahren, die sie mit dem Kredit übersprungen zu haben meinten. Jetzt gibt es von allem zu viel. Es gibt zu viele Autos in der Welt, als dass man sie verkaufen könnte. Es gibt zu viele Fabrikanlagen, als dass man sie in Betrieb lassen könnte. Es gibt zu viele Arbeiter. Die werden entlassen, die Leute. Es gibt von allem zu viel. Aber woran gemessen? Nicht an nützlichem Gebrauch und Bedarf. Die Waren, die Güter, könnte manch ein Haushalt gut verzehren. An den Produktionsanlagen ließe sich manches gute Werk verrichten, die Arbeitslosen könnten sich ja mit diesen Maschinen kombinieren und nützliche Werke herstellen. An diesem Maßstab gemessen nicht. Zu viel ist alles das gemessen am Maßstab lohnender Verwertung. Haften für den Widerspruch des Kapitals müssen die kleinen Leute. Weil für die Vermehrung des Geldes alles zu viel ist, muss es den kleinen Leuten schlechter gehen. Deren Löhne werden gekürzt, die werden entlassen, die müssen mehr leisten für weniger Geld, sodass man daran, an diesem letzten Punkt, über die vielen Feinheiten und Details des Finanzgewerbes einmal nicht vergessen sollte, worin eigentlich die Niedertracht dieser ganzen Produktionsweise besteht, die sich nicht in zwei Hälften sortieren lässt. Hier das gute produktive Kapital und da das böse Finanzkapital. Wer Arbeitsplatz sagt, hat das ganze Finanzkapital mit eingekauft. Die Niedertracht liegt darin, dass der Kapitalismus die erste Produktionsweise in der Geschichte ist, die an einem Überfluss von Reichtum leidet. Und dieses Leiden die Leute spüren lässt, die diesen Reichtum machen müssen, ihn aber nie genießen dürfen. Und damit bin ich durch. Ihr kennt ja hier die Sitten und Gebräuche. Ja, es ist immer alles zur Diskussion gestellt. Nachfragen, Einwände, Kritik, alles ist willkommen.
Also, ich hätte nochmal den Antrag immer nochmal erklärt, weil das habe ich ganz viel schwierig gefunden, die Stelle, ab der du in der Konkurrenz der Staaten erklärt hast, wie das jetzt auf die Währung und auf die Staaten schlägt, dass sie sich jetzt so verschulden. Das können wir nicht einerseits als Garanten, dass die Staaten überhaupt das Reichtum leisten. Andererseits stellt sich die Frage, halten wir das als Staaten mit ihrer Währung überhaupt aus? Und die ganzen Auswirkungen, die auf der Krankheit hat, sind wahnsinnig schwierig. Und wir müssen das nochmal durchgehen.
Ja, bitte, klar, du hast recht, es ist schwierig, vielleicht habe ich auch alles gar nicht so gut dargestellt, aber vielleicht kann ja auch jemand aus dem Saal mal aushelfen und sagen, wie er die Sache sieht. Kannst du den Punkt vielleicht etwas zuspitzen und genauer sagen, welcher Punkt unklar war, denn sonst würdest du mich dazu herausfordern, den ganzen Sermon noch einmal abzuspulen und damit würde ich die Geduld des Saals bestimmt überfordern.
Also du hast gesagt, die Bundesregierung macht jetzt 1,5 Billionen locker und Gedankenstärke zeigen. Es hätte vor ein paar Jahren eher für Schwäche gezeigt, so wie ich es verstanden habe, weil sie das nicht in die Wirtschaft pumpen und damit mögliche Geschäft ankurbeln, sondern erst mal Banken aus der Tasche helfen. Negatives Geschäft hat das bezeichnet. Und wie sich das jetzt in der Staatenkonkurrenz, die darum geht, den eigenen Standort zu retten, in Konkurrenz zu den anderen. Also bringt euer Geld zu mir, bei mir ist es sicher. Wie sich das eben dann für alle Finanzspekulanten zu der Frage auswirkt, dass es eben heißt, hält der Staat es überhaupt aus, diese Schulden aufzunehmen und zu tragen, oder geht die Währung darüber kaputt? wie das dann funktioniert. Dann hast du in der ersten Lektion angesprochen, dass das eben scheiße laufen kann mit dem Staat. Das habe ich nicht verstanden.
Zunächst mal zu dem ersten Punkt, den du ansprichst. Vielleicht ist da mal das solideste Einvernehmen gegeben. Wenn ein Staat Schulden aufnimmt, dann bedeutet es sachlich, er leiht sich Geld, um vom gesellschaftlichen Reichtum etwas aufzuzehren. Ein Staat, der in seiner Gesellschaft Schulden macht, der verkauft Bundesobligationen oder Staatspapiere und andere Leute, Banken, aber auch kleine Sparer, geben ihm dafür Geld. Das schuldet der Staat diesen Leuten. Was er damit tut, sachlich, ist ein Stück des gesellschaftlichen Reichtums kaufen. Ja, der kauft sich ein Stück Bauarbeit, indem er Autobahnen bauen lässt. Er bezahlt Lehrer für seine Schulen und so fort. Das macht ein Staat. Mit dem von ihm geliehenen Geld kauft er, verzehrt sachlich Reichtum. Er stellt sich aber zweitens gleichzeitig auf den Standpunkt, dass das, was er an Schulden aufnimmt, also was er der Gesellschaft, vornehmlich den Banken, an Finanzmitteln entzieht, kein Abzug an Geschäftsmitteln der Finanzwelt sein soll. Deswegen eröffnet er den Banken den Weg, dass sie die aufgekauften Staatspapiere, für die sie ja einen schönen Zins kassieren, in verfügbare Geschäftsmittel umwandeln können, mit denen sich Bankgeschäfte machen lassen. Er eröffnet ihnen den Weg, diese Staatsanleihen beispielsweise zur Bundesbank zu tragen. Und dort bekommt man dafür liquide Mittel. Du trägst deine Staatspapiere gerade so wie Wechsel zur Bundesbank und holst dir dafür ein Geld ab, einen Kredit, der irgendwann mit Zins zurückfließt. Über diesen Weg kommt der Wert, den der Staat sachlich verzehrt, ein zweites Mal in die Welt, nämlich als nach wie vor von der Bank verfügbares Geschäftsmittel, wiewohl vom Staat bereits als Kaufmittel benutzt und aufgezehrt. Das ist unter dem Strich betrachtet so etwas wie von der Seite des Staates aus mit Schulden vorzugreifen auf ein Wachstum, das erst noch gemacht werden soll. Und dass das, das vom Staat bezweckte ist, vorgreifen auf ein Wachstum, das gemacht werden soll, das macht er gegenüber den Banken darin geltend, dass sie ihre Staatspapiere bei der Bundesbank hinterlegen und einen Kredit bekommen, für den sie aber Zinsen zahlen müssen. Das heißt, die Banken werden nicht nur in den Besitz von zusätzlichen Geschäftsmitteln gebracht, sondern sie bekommen einen Auftrag mit auf den Weg. Diese Geschäftsmittel musst du aber auch so verwenden, dass daraus, über die Kredite, die du vergibst, solide Geschäfte zustande kommen, wo Kredit mit Zins zurückfließt, sodass du, die Bank, bei der Bundesbank hinterher deinen Kredit samt Zins abtragen kannst. Das ist jetzt der Mechanismus gewesen, ja, ein paar technische Details, die ich angesprochen habe, um deutlich zu machen, was ökonomisch passiert. Die Staatsschuld ist Vorfinanzierung von einem Wachstum, das stattfinden soll. Dadurch, dass die Staatsschuld, die er aufnimmt, gleichzeitig und ein zweites Mal als zusätzliches Geschäftsmittel der Bank, das Zinsen erwirtschaften muss, in Umlauf ist. In dem Maße, wie dieser Auftrag der Bank erfüllt wird, wenn die Banken die empfangenen Kredite für ihre hinterlegten Staatsanleihen wirklich in solide Kreditgeschäfte gesteckt haben, mit denen kleine Unternehmer Waren herstellen, gewinnbringend veräußern und ihre Zinsen bezahlen, dann ist ein Warenwachstum angestoßen worden, das dem gewachsenen Umlaufmittel hinterher eilt. In dem Maße, wie das nicht gelingt, hat sich nur die Masse der Umlaufmittel vergrößert, ohne dass zusätzliches, wirkliches Wachstum von Waren erwirtschaftet worden ist. Dieses Verhältnis zusätzlicher Umlaufsmittel gemessen an einem relativ dazu kleiner gebliebenen Warenquantum ist die Lage, die am Markt von allen geschäftstüchtigen Kaufleuten ausgenutzt wird. Mehr Geld im Umlauf, also schlagen sie bei den Preisen der Waren auf, was sie bekommen können, und es findet eine Verteuerung statt. Eine Verteuerung aber, an der man merkt, das ist eine Veränderung am Preis, die nicht wirklich gewachsenen Wert anzeigt. Das sieht man daran, dass die Kaufleute beim Verkauf ihrer Waren die Preise erhöhen können. Aber in der nächsten Runde beim Einkauf ihrer Vorprodukte sind sie Opfer derselben Verteuerung, zahlen also beim Kostpreis wieder drauf, was sie beim Gewinn zusätzlich erworben haben, sodass unter dem Strich nicht der Gewinn gewachsen ist, der hergestellte Wert, sondern nur der Preisausdruck, den sie erzielen, wie den sie zahlen. Unter dem Strich stellt sich also die Sache so dar, dass der Wertausdruck selber eine variable Größe wird. Ein und dasselbe Paar Stiefel, mit demselben Aufwand hergestellt, mit denselben Anlagen, kostet heuer nicht mehr 10 Euro, sondern 12 Euro. So, das ist zunächst einmal der Effekt, den jeder Finanzanleger der Welt als den zweiten wichtigen Gesichtspunkt kennt, wenn er die nationalen Standorte vergleicht. Ein Geldanleger fragt sich, auf welchem Standort lässt sich aus Geld mehr Geld machen, und zwar am besten. Da ist ein wichtiger Gesichtspunkt, wo gibt es große Akkumulationszentren, wo man in Fabriken investieren kann oder in Banken? Welche Gewinnraten gibt es dort? Welche Zinsen werden gezahlt? Da fragt er nach dem geschäftlichen Ertrag aus einer Investition. Aber das ist nur eine Größe. Die andere Größe ist, wie verhält sich die Macht, die diesen Standort betreut, der Geldhüter, mit seinem Verschuldungsgebaren? In dem Maße, wie die staatliche Verschuldung des Geldhüters das Geld entwertet, weil es nur verkonsumiert, aber nicht neues Wachstum induziert, werden die Gewinne, die er sich da hochrechnet, an so einem Standort, aufgefressen durch die relative Entwertung des Geldes, die er in der Inflation misst. Das rechnen die auch so. Die rechnen Realzins und Nominalzins. Die sagen, ein Zins, den ich kassiere auf einer Bank, die 5% zahlt, ist am Ende bloß 2% wert, weil 3% von der Inflation aufgefressen werden. Das mindert die geschäftliche Tauglichkeit. Also ist zunächst einmal vor der Hand klar, dass beide Gesichtspunkte die Anleger in einen Vergleich stellen, die alle Standorte dieser Welt danach bewerten, wo lassen sich gute Geschäfte machen und wie steht es um die Geldqualität des Staates, der diesen Standort sein eigen nennt. Das waren jetzt zunächst einmal nur Ausführungen zum Prinzip, die noch gar nicht den speziellen Fall dieser Krise berühren.
Ist es aber bei dieser Krise, also bei diesen staatlichen Rettungsmaßnahmen doch so, dass diese Milliarden, die von den Staaten ausgegeben werden, ja erstmal gar nicht inflationär wirken. Sie wirken ja inflationär nur in dem Maße, wie sie sich als Kaufkraft niederschlagen. Erstmal, wenn sie zum Beispiel, wenn die Amerikaner für 300 Milliarden Dollar wertlose Wertpapiere kaufen, hat das überhaupt keine inflationäre Wirkung. Aber ungeachtet dessen, ob es eine inflationäre Wirkung hat oder nicht, vergleichen doch die Geldanleger die Verschuldung der Staaten darauf hin, ob sich eine Währung das überhaupt leisten kann. Weil die sagen, der Staat, er verschuldet sich, ist gleich, er verspricht für das Geld, das er aufnimmt, auf dem Kreditmarkt oder dass er sich bei seiner Notnummer gleich, dass er Zinsen zahlen wird. Dazu muss aber in der Wirtschaft etwas wachsen. Und zwar muss das Wachstum im Verhältnis zu den versprochenen Zinszahlungen. Welche Wirtschaft halten Sie überhaupt für in der Lage, dieses Versprechen, solche enormen Zinszahlungen aus Ihrem zukünftigen Wachstum zu bezahlen? Und welche Standorte halten Sie dafür nicht in der Lage?
Ja, ich glaube auch über die Erklärung der Wirkung und den Einstieg in die Erklärung der Inflation sollte man den entscheidenden Punkt in dem Argument nicht aus dem Auge verlieren. Es ging nicht darum, jetzt in eine Diskussion einzusteigen darüber, wird mehr Inflation oder mehr Deflation eintreten. Das sollte man den verschiedenen Geldanlegern auf der Welt jetzt erst einmal überlassen. Der entscheidende Punkt am Argument ist ein anderes. In dieser Situation, in der wir uns befinden, stellt sich jeder Staat, der betroffen ist, hin und sagt, ich rette mein Bankwesen und damit den entscheidenden Punkt des Profitsystems meiner Gesellschaft. Hier kommt es auf den Profit und daher auch auf das Bankwesen und sein Funktionieren an. Und dafür wird das eingesetzt, was ich als Staat überhaupt mobilisieren kann, ökonomisch gesehen. Setze ich meine Macht in Geldmittel um und diese Geldmittel sind für nichts anderes da, und das ist erweislich und wird auch ausgesprochen, sie sind für nichts anderes da, als einen eigentlich schon eingetretenen ökonomischen Schaden, eine Wertlosigkeit, in die sich jetzt die Entwertung im Bankwesen gegeneinander der Konkurrenten hineinwirtschaftet, um diese Entwertung mit einem Gegendatum vielleicht zu stoppen. Jetzt wird nichts weiter gemacht als von Staatsgeld ein Riesenhaufen an staatlich geschöpften Krediten eingesetzt, um diesen Verfall zu stoppen. Und da ist die Frage, und das ist der entscheidende Punkt, wer hält das aus? Das weiß jeder Spekulant auf der Welt, dass hier nicht, sagen wir mal, die Merkel für die Milliarden arbeiten geht, putzen geht. Und dass sie das reinarbeiten. Also alle, die witzige Formulierung soll darauf hindeuten, sie wissen alle, dass es eine riesige Aufblähung von Staatsverschuldung ist, wo es sehr zweifelhaft ist, wo steht denn da ökonomischer Erfolg dahinter? So, und jetzt steht die Frage an, wer kann sich leisten? Jetzt treten Staaten mit diesen Mitteln gegeneinander an, um sich zu retten auf Kosten der anderen. Das, was sie sonst in internationaler Konkurrenz machen, kapitalistischen Reichtum an eine Nation zu ziehen, um sie als Kampfmittel gegen andere einzusetzen, ist jetzt umgekehrt unterwegs, den Reichtum und die Macht der Nation einzusetzen, um sich als einen Standort abzusichern, der weiterhin Macht und Kapital repräsentiert gegen andere. Und dabei gehen dann eventuell einige andere über die Wupper. Das ist der entscheidende Punkt. Und nicht die Frage, wird das denn eher inflationär oder deflationär oder sonst wie sich auswirken.
Ich will nochmal eine Frage. Du hast davon gesprochen, dass die Wertpapiere ja letztlich nicht die Werte haben, die es ursprünglich mal als dem Papier draufstand. Wenn jetzt diese Wertpapiere, in Anführungsstrichen, untergewertet werden müssen, quasi stellenweise abgeschrieben werden müssen, wo wird das die wirklich das denn äußern? Wer wird denn da der Leidtragende sein? Weil dass man diesen Wertverlust, diese Wertpapiere, die sich ja dreimal so schnell entwickelt haben wie die Wirtschaftsproduktion, dass man den jetzt, indem der Staat als neue Gelder zur Verfügung stellt, stoppen kann, das ist ja auch klar. Der Wert wird das bei den Bilanzen, dass sowohl in der Aktiva als auch in der Passiva steht. Also was ist mit den Pensionsfonds? Wie wird sich das da auswirken? Wer wird nachher die Zeche davon bezahlen, dass diese Wertverlust der Wertpapiere einbrechen? Macht es denn überhaupt einen Sinn, das zu verhindern, dass dieser Wertverlust eintritt, weil wenn er nicht stoppen würde, wird man ja nur von einem neuen Niveau aus starten, würde es gleich weiter treiben und in 5 Jahren würden wir uns auch immer auf die Nase fallen.
Klammern wir mal für einen Moment die Frage aus, lässt sich das denn überhaupt stoppen? Es wird versucht und die, die es versuchen, haben selber Zweifel, ob es gelingt. Aber zunächst zu deiner ersten Frage, wer ist denn alles davon betroffen? Ja, ganz unpolemisch gesagt, alle. Die Unterscheidung, die anfangs versucht worden ist, lassen sich nicht gute Papiere von schlechten Papieren trennen. Die hat sich schnell erledigt. Wenn man sagt, Lehman Brothers ist pleite gegangen, aber die Deutsche Bank ist doch ein solides Institut, dann hat man einen Fehler gemacht, auf den habe ich hingewiesen. Weil das, was die Deutsche Bank an Vermögenswerten in ihren Tresoren unterhält, sind unter anderem die Papiere der Bank, die soeben pleite geht. Insofern alle im selben Stoff investiert haben, greift unter den Banken Entwertung um sich und ist nicht beschränkt auf das Unternehmen, das wie im Fall Lehman pleite macht. Aber die Kette derer, die betroffen sind, die überspringt auch Artengrenzen. Ich will sagen, da werden nicht nur Bankhäuser involviert, sondern ganz schnell produktive Unternehmen, von denen man dachte, die haben doch eigentlich mit diesem Wesen nichts zu tun. Das geht ganz schlicht so. Wenn eine Bank in Zahlungsnot gerät, der Bank werden Papiere präsentiert, Schuldverschreibungen, und die Kunden sagen, ich will jetzt Geld sehen, und es findet kein Zustrom in neue Wertpapiere statt, sodass Geld einfließt, mit dem man die Anleger auszahlen könnte, die auf Auszahlung bestehen, dann macht eine Bank was? Die verkauft alles, was sie hat, um Zahlungsfähigkeit zu bekommen. Die verkauft zum Beispiel die Deutsche Bank, wenn sie jetzt fällige Interrenta-Papiere ablöst. Die verkauft Aktien, die sie in ihrem Bestand hat. Und zwar von Blue Chips. Die verkauft Aktien von Daimler, von Siemens, von E.ON. Nicht, weil sie diese Werte für untauglich hält, sondern weil sie Liquidität braucht. Und schon merkst du, wird eine Artengrenze übersprungen. Jetzt findet ein Wertpapierverkauf statt von Aktien von soliden, produktiven Unternehmen. Aus dem Grund heraus, dass Banken Zahlungsfähigkeit brauchen. Also gehen diese Aktien in den Keller. Die Betriebe, nicht nur von dem Verkauf ihrer Papiere durch Banken betroffen, heben ihr eigenes Vermögen, das sie nicht gerade in die Autoproduktion stecken, in solchen Papieren auf. Da ist viel in der Vergangenheit verdientes Geld durch den ausgelösten Kursfall an den Börsen jetzt vernichtet, so wie in der Vergangenheit damit viel Geld gemacht wurde. Schaut mal die Berichte über Porsche an. Porsche hat ein Vielfaches seines operativen Gewinns nicht in der Autoproduktion gemacht, sondern mit dem Handel von VW-Aktien. Und die dritte Bastion, noch eine Artengrenze wird übersprungen. Findet die Entwertung nicht nur innerhalb des Bankensektors statt, sondern nach dem jetzt erörterten Argument, in der produktiven Industrie, deren Titel verkauft werden wegen Zahlungsfähigkeit der Banken. Und die dritte Artengrenze ist, alles das, was in der von Marx mal sogenannten kleinen Zirkulation als Geld seinen Dienst tut, ist Bestandteil des Bankkapitals. Alle, die hier sitzen, haben ein Gehaltskonto, mehr oder weniger. Das, was sie empfangen als Lohn oder Gehalt, ist Depot bei einer Bank, das holen Sie stückchenweise retour. Vielleicht nicht mal das, weil Sie mit der Kreditkarte zahlen. Dann bleibt es ein bloßer Umbuchungsakt in den Konten der Banken. Aber das bedeutet dann, dass alles Geld der Gesellschaft, auch das, mit dem wir hier einkaufen, mit dem wir in die Rentenversicherung zahlen, einbezogen ist in die Finanz- und Spekulationsfeld Welt der Banken. Dort wird es benutzt, wie jedes andere Geld auch, für fällige Zahlungen, für das Vergeben von Krediten. Wenn also umgekehrt eine Bank aus dem Grunde bankrott geht, weil ihr Wertpapiergeschäft nicht mehr funktioniert, dann finden wir am Ende nicht vor, was die Menschen sich vielleicht erhoffen oder was ihnen versprochen wird, nämlich hier ein fein säuberlich angelegtes Depot von den Spareinlagen von uns allen und dort davon getrennt ein Wertpapiergeschäft, das riskant war und jetzt zugrunde geht. Die deponierten Gelder sind Liquiditätsmittel für Zahlung in eben solchen Wertpapiergeschäften. Man hört es von den Sparkassen. Sparkassen selber haben die Spareinlagen in Credit Default Swaps gesteckt. Die ersten gehen daran zugrunde. Insofern ist quasi der Endpunkt, nach dem du fragst, ja, alle sind betroffen. In dem Sinn ernst zu nehmen, dass wenn alles gesellschaftliche Zahlen über die Banken und den Kredit der Banken abgewickelt wird, weil unser Gehalt, unser tägliches Zirkulation und Einkaufsmittel in den Bankensektor eingeschleust und Mittel des Kreditsystems geworden ist, dann ist, wenn dieses Kreditsystem kaputt geht, der gesamte gesellschaftliche Zahlungsverkehr kaputt. Das heißt, die Sparguthaben sind weg, die Renten nichts mehr wert. Das ist gewissermaßen der GAU. Von, du hast eine Kapitalgedeckte. Ja, wovon sollte die Umlage funktionieren, wenn Leute gar nicht mehr einzahlen können in einen Topf, in dem umgelegt wird? Du sagst Umlage finanziert, das bedeutet, dass die jetzt aktive Arbeiterbevölkerung mit Lohnprozenten die alten Menschen mit Rente durchfüttern muss. Wie soll das durchfüttern gehen, wenn die jetzt aktive Bevölkerung in immer kleinerem Umfang zu immer weniger Lohn arbeitet?
Ich halte auch die Frage, da muss man nachfragen, für ein bisschen Zweifel. Wenn es so geht, sollte hier doch nicht nachgewiesen werden. Wir alle machen uns Sorgen um unsere Wertpapiere und Spareinlagen. Da sind wir also jetzt alle in einem großen Boot und dann fragen wir uns, geht das wirklich den Bach runter oder nicht? Einerseits in diesem Punkt, ja, in dieser Gesellschaft ist man in die Geldgeschäfte eingebunden. So sehe ich das. Und zwar in einer ganz komischen Art und Weise. Alle sind aufs Geld verpflichtet. Die einen sind fürs Geld so da, dass sie nur dafür arbeiten müssen, dass andere Leute mehr Geld verdienen. Und dieses Geldsystem steigert sich sogar zu einem Finanzsystem, in dem die Geldvermehrung, selbst die Geldvermehrung unter den Finanzburschen, dazu führt, dass alles in dieser Gesellschaft von deren Geschäften, von deren Gewinn, von deren Profit abhängig ist. Wenn deren Profit nicht mehr geht, dann machen sie gegeneinander und gegenüber den, was weiß ich, politisch Verantwortlichen und den Anlegern und sonst wie dieses Prinzip gelten. Aber umgekehrt, dieses Wir alle heißt doch dann was ganz Komisches. Das komische Leben der Leute, dass wir müssen irgendwie unser Zwieback verdienen, unser Brot. Das ist in dieser Gesellschaft unter dieses Prinzip subsumiert. Das ist dort untergeordnet. Und dann ist die Frage, geht hier was kaputt? Kann es so weitergehen? Ist wenigstens meine Umlage, wie sagt man, umlagegestützte Rente noch sicher? Das unterstellt was ganz Seltsames, nämlich das Interesse, es möge doch einfach so weitergehen. Ist denn das überhaupt ein Standpunkt, den man daraus ziehen sollte? Dieses, hoffentlich geht nicht zu viel kaputt und das bleibt wenigstens. Also das würde ich als Standpunkt gerade angegriffen haben und nicht sagen, vielleicht das eine geht kaputt, das andere bleibt.
Ja, das ist die Frage, in welcher Ecke der Welt jetzt, ich mache Scheiße, in welcher Ecke der Welt sieht man Ansätze, wo ein neues System entsteht. Also kaputt, wo kann ich hinschauen und sagen, Mensch, das gibt einen Weg, den die gehen, den können wir nacheifern und nachdem die hier alles kaputt ist.
Kann ich dir bei dem Blick in die Welt keinen Trost spenden, aber hier bist du schon richtig aufgehoben, weil hier sind eigentlich eine neue Perspektive aufgetan, nämlich das, was uns kaputt macht, kaputt zu machen.
Also was Neues ist noch nicht in Aussicht.
Bitte?
Nee, was Neues ist noch nicht in Aussicht, verstanden.
Das behandeln wir später mal, wie wir uns das Neue jetzt vorstellen. Im Moment versuchen wir uns gerade darüber Rechenschaft abzulegen, was eigentlich die Krise ist und was sie den Leuten antut und ob wir uns überhaupt der öffentlichen Aufgabe stellen wollen, dass man dieses System unbedingt retten soll. Das war die Frage und du musst zugeben, da ist das, was hier vertreten wird, ein Ausblick in eine neue Welt. Denn um mich herum vertreten alle anderen den Standpunkt, dieses System muss unbedingt gerettet werden. Rettet die Banken mit einem Schirm. Aber nochmal eine Bemerkung zu deiner, ich will das auch nicht überstrapazieren, deine Nachfrage mit der Rente und ob nicht wenigstens das sicher ist. Ökonomisch, nimm es einfach mal nüchtern ökonomisch, ist es ein Versuch, die Wirtschaft, in der wir leben, in zwei Hälften zu zerlegen und einen soliden Teil von einem, nennen wir ihn jetzt mal unsoliden, zu trennen. Das ist aber nicht die Wahrheit. Wenn du das ganz praktisch nimmst, deine umlageversicherte Rente, weißt du, was sowas alles unterstellt? Das unterstellt einen Zustand, von dem du redest. Ich will jetzt nicht die Rente schlecht machen, das geht leicht, da könnte man was zu sagen. Das unterstellt einen Zustand, wo man sich vorstellt, alles produzieren, alles verkaufen von Waren, geht seinen Weg wie bisher. Die Arbeiter arbeiten, die Kapitalisten verkaufen und die Lohnprozente werden in die Rente abgeführt und die Alten werden damit verköstigt. Es unterstellt eine Welt des Produzierens, in der alles bleibt, wie es ist. Nur daneben ist ein Finanzsektor soeben geplatzt. Das ist ein ökonomisch verkehrtes Bild von dieser Welt. Diese Trennung von dort Kredit- und Finanzwesen und hier die Industrie, das trifft einfach nicht zu, weil die gesamte Industrie, von der wir reden oder die du unterstellst, in deinem Beispiel als Basis der Rentenzahlung, nichts anderes ist als eine riesige Kreditverwertungsmaschine, in der also alles Geld, das hineingesteckt wird in die Produktion von Waren, oder sagen wir, ein riesiger Bestandteil davon, aus gar nichts anderem besteht als aus Krediten der Banken. Schau dir auch kleinere Unternehmen an. Jedes Unternehmen weist eine Bilanz aus, da steht drin Eigenkapital, Fremdkapital. Alle arbeiten mit Kredit. Und warum? Weil sie für einen Markt produzieren, dessen Schranken sie nicht akzeptieren. Dass man einen riesen Berg von Waren produziert und nicht schlagartig verkauft, das ist im Gewinn abträglich, also setzen Sie mehr Geld ein, als Sie haben, geliehenes, also Kredit, da hast du dein Fremdkapital. Jetzt muss umgekehrt in dem Maße, wie diese Geschäftspraxis allgemein wird, jedes produktive Unternehmen für den Kredit gerade stehen und sich kreditwürdig erweisen, indem es Gewinne macht, um den Kredit zu bedienen, um neuen Kredit zu ziehen. Wenn also alles Produzieren so etwas wie eine Kreditverwertungsmaschine ist, dann ist doch klar, dass mit dem Zusammenschnurren des Kredits, wenn der Finanzsektor kollabiert, die Produktion kollabiert. Die Kaufleute klagen darüber, die Industriellen, dass die Banken immer weniger Kredit locker machen. Ja, dann können bestellte Anlagen nicht gekauft werden und eine neue Produktion nicht auf dem neuen Niveau in Gang genommen werden. Der Nachfrageausfall an einer Stelle ist Ausfall an Kaufkraft an einer anderen Stelle. Also ist der Geschäftseinbruch hier, der Geschäftseinbruch da. Schau dir doch die Zeitungen an. Die Automobilindustrie macht Kurzarbeit, also die Zulieferindustrie auch. Und wenn die Zulieferindustrie Kurzarbeit macht, dann brauche ich noch 3 Kettenglieder, dann machen die Pommes Fritzbuden in Gelsenkirchen zu. Weil die Arbeiter nicht mehr ihr Geld in die Pommes Fritzbuden tragen. Also die ganze Idee, will ich jetzt sagen, nur ökonomisch betrachtet, von einer Welt des Produzierens neben und getrennt von einer Welt des Spekulierens, das ist unpassend für die Welt des Kapitalismus.
Nochmal zu der Rente, zu der Frage, unterfinanzierte Rente. Unterfinanzierte Rente ist natürlich nochmal wirklich, man muss es schon nachdenken. Da wird überhaupt keine Kritik in Acht genommen, da ernährt diejenigen, die arbeiten, diejenigen, die Rente sind. Rente ist weniger Arbeit, weniger Verdienst, das geht mit Rente genauso geschickt. Das ist ja immer noch ein besseres Verfahren als Kapitalbedenken und das. Genau diejenigen, die politisch variieren, so schockieren, doch Millionen von Menschen hineingetrieben haben. Die kriegst ja mit dem Frühaufhalten und mit dem ganzen anderen Scheiß. Da ist es doch genau darum gegangen, dass man mit Papier Werte produziert. All diejenigen, die jetzt doch vielleicht in den nächsten 2 Jahren oder 3 Jahren eine Situation zu bekommen, nach 30 Jahren ansparen, die unsere Lebensversicherung, ihren Rentenalter damit abdecken wollen, die werden doch ziemlich gekniffen sein. Wenn wir irgendeine Inflation schon kriegen, ist das doch gar nichts mehr wert. Also ist es doch zumindest mal eine Sache, würde ich nur sagen, zur Rettung der gesetzlichen Rente, die als Umlageverfahren schon bei immer noch in dem Ort ziehen ist, als das, was wir seit Jahren von der Herrn von Liedern erzählt bekommen haben, mit Kapitalgedeckte, neben zu der Rentenversicherung zu machen. Und bestes Beispiel ist, wenn du sagst, dass diese Papiere alle wertlos werden, was ist denn mit 1,5 Generationen, mit 2 Generationen von Arbeitern, Angestellten in den USA, in Chile, die fast selbstständig in solche kapitalgedeckten Altersversorgung reingesetzt haben. Das sind doch eine Katastrophe, was auf die zukommt. So viel nur zu der Frage, weil es jetzt so darstellt, als wäre umlagenfinanzierte Rente, der Umlagen- und Rentensystem, und dann ist es quasi auch, weil es ist in der Situation, wo die Krise kommt, immer noch viel besser, als den anderen Kram weiterzuführen. Den wir eben von Rot-Grün und von Schwarz-Rot in letzter Zeit immer noch präsentiert kriegen, kommt man nicht da rein.
Ja, jetzt forderst du mich fast dazu heraus, dass ich doch die umlagefinanzierte Rente schlecht machen muss. Er hat jetzt was über das Gelingen gesagt, ja? Du hast ja auch vom Gelingen angefangen zu sprechen. Du hast gesagt, die kapitalgedeckten Renten, Rürup hat sowas eingeführt, die sind doch jetzt, wenn Wertpapiere sich entwerten, ins Feuer gestellt. Das ist auch so. In Amerika ist es so, in Japan ist es so, dass die Selbstmordraten steigen, weil die Menschen große Rentenrücklagen in Aktienwerten angelegt haben. So, jetzt hast du im Vergleich dazu die umlagefinanzierte Rente als solide gelobt. Ich habe zunächst was gegen die Solidität nur gesagt, weil ich da auf deinen Irrtum hinweisen wollte. Das, was ein Lohnarbeiter als Lohn in der Hand hat und von dem er einen Beitrag in die Rente zahlt, ist eine abhängige Variable der Kapitalakkumulation. Nur wenn viel Geschäft gelingt, also viel Arbeitskraft eingestellt und bezahlt wird, gibt es eine breite Lohnbasis, von der man Lohnprozente abzweigt in einem Rententopf, von dem die Alten zehren müssen. Wenn diese Kapitalakkumulation kleiner wird, in der Krise zusammenbricht, da gibt es eine Horde von Arbeitslosen. Immer weniger Menschen verdienen, immer weniger Geld. Was heißt da jetzt schon solide und sicher? Aber das ist eine Frage, die betrifft das Gelingen. Da muss man immer weniger Geld, weil immer weniger Lohnarbeit finanziert, bezahlt wird, weil Verarmung um sich greift, muss die alte Generation, die ja nicht deswegen weniger geworden ist, nur weil die Wirtschaft in die Krise gerät, von immer weniger Mitteln leben. Aber da du jetzt so hartnäckig das Prinzip verteidigst, möchte ich doch mal ein schlechtes Licht überhaupt auf dieses Prinzip werfen, was du Solidargemeinschaft nennst. Ich sehe das mit der Rente anders und ich meine, das verdient kein Lob. Schau mal. Dass alte Menschen im Alter eine Rente brauchen, ist für mich zunächst einmal der erste Beweis dafür, dass Arbeit nicht reich macht. Es ist offenbar nicht so, dass wenn ein Mensch 30, 40 Jahre lang seiner Schaffenskraft hingegeben hat, gearbeitet hat, dass der ein Vermögen sein eigen nennt, von dem er auch die letzten Jahre seines Lebens zehren kann. Das ist nicht so. Arbeit macht nicht reich. Keiner kann sich etwas aufsparen aus dem Verdienten, das er im Alter genießen kann. Es ist kein Wunder, dass Arbeit nicht reich macht, weil sie soll ja die Unternehmer reich machen. Also werden die Unternehmer umso reicher, je schlechter man die Arbeiter bezahlt. Dieses Schauspiel sieht der Staat auch. Es gibt alte Leute, die arbeiten nicht mehr. Nur wer arbeitet, soll leben, heißt der Standpunkt. Der ist hart. Nur wer arbeitet, soll leben. Die alten Leute können nicht mehr arbeiten, werden auch nicht gewollt von der Wirtschaft. Ja, wenn man sie jetzt nicht ins Meer wirft, dann müssen sie irgendwie verköstigt werden. Wie tut man das? Der Staat erzwingt etwas, was du in einem Tonfall Solidargemeinschaft nennst. Wie wenn es ein freiwilliger Vertrag zwischen Jungen und Alten wäre. Der Staat erzwingt, dass die Menschen, die noch aktive Lohnarbeiter sind, ob sie wollen oder nicht, jeden Monat 20% ihres Lohns in die Versicherungstöpfe zahlen. 20% in die Rentenkasse. Und dann noch in die Arbeitslosen- und in die Krankenkasse. Der erzwingt das. Wozu? Weil aus dem Topf die Alten mit durchgefüttert werden. Weißt du, wie ich das nenne? Das ist Umverteilung der Armut innerhalb der Klasse der Armen. Die lohnarbeitende Klasse, die jetzt arbeitet, muss von ihrem Lohn abzweigen, damit die Gesamtklasse inklusive des nicht mehr arbeitenden Teils halbwegs existenzfähig ist. Dir kommt es so normal vor, aber schau mal. Man könnte doch auch sagen, wieso setzen wir nicht die Verköstigung der alten Menschen in eine Relation zum insgesamt in der Gesellschaft produzierten Reichtum? Wenn man sich schon fragt, wovon sollen die Menschen leben, die von Arbeit nicht mehr leben können, weil sie alt sind, dann könnte man doch sagen, sind nicht die Abbuchungen bei der Frau, die bei Schlecker arbeitet, für 800 Euro vergleichsweise mickrig, wenn man das mal vergleicht mit den Konten der Deutschen Bank oder von VW, da ließen sich doch ganz andere Beträge abzweigen. Wieso wird nicht die Verköstigung der Alten aus dem Reichtum bestritten, der in dieser Nation in den großen Unternehmen produziert wird und im nationalen Haushalt saldiert wird? Das ist gar keine Selbstverständlichkeit, aber der Staat steht auf dem Standpunkt, der Gewinn ist für das Verfüttern an alte Leute viel zu schade. Dafür macht er die haftbar, die mit dem mickrigen Lohn, den sie bekommen, vom Reichtum, den sie herstellen, ausgeschlossen sind. Da wird gar nicht die Verköstigung der Alten, wie es in der Demografiezeichnung immer dargestellt wird, von der gesamten Gemeinschaft getragen. Das stimmt gar nicht. Das wird nicht von der gesamten Gemeinschaft getragen. Die Unternehmen sind aus dem Schneider, die Banken auch, der Staat auch. Stell dir den gesellschaftlichen Reichtum als Torte vor. In dieser Torte ist der ausgeschenkte Lohn ein kleines Tortenstück. Dieses kleine Tortenstück muss für die Alten, die nicht mehr arbeiten, mit gerade stehen. Das ist doch nichts Ordentliches, dass ausgerechnet, wenn schon Lohnarbeit arm macht, die Armut innerhalb der Klasse der Armen umverteilt wird. Und der Skandal ist, je älter werden im Kapitalismus, hieß bei uns immer schon ärmer werden. Wenn die Rentner länger leben, dann muss aus dem Einkommen der aktiven Lohnarbeit mehr Rente rausgezogen werden. Ja, das will der Staat nicht, damit es nicht die Unternehmensbilanzen belastet, die diesen Lohnbestandteil mit aufzahlen müssen. Also wird die Rente stückchenweise gemindert. Älter werden heißt ärmer werden. Und der Treppenwitz des Kapitalismus, wenn Wachstum stattfindet, werden die Rentner nochmal ärmer. Und weißt du warum? Man denkt doch, die Welt ist verrückt. Wenn der Kapitalismus wächst, werden Rentner ärmer. Wo doch alles wächst. Ja, wenn der Kapitalismus wächst und mit neuen Maschinen aus immer weniger Arbeitern mehr Reichtum macht, dann wird die Anzahl der bezahlten Lohnarbeiter kleiner. Dann wird die Beitragsbasis, sagen die, schmäler. Dann werden weniger Löhne ausgezahlt, kleinere Löhne ausgezahlt und dann sind die darauf berechneten Prozente eine insgesamt verkleinerte Finanzmasse. aus der aber dieselbe Horde von Rentnern verköstigt wird. Dann kriegen sie weniger. Ja, wo leben wir denn? Wachstum heißt Verarmung, heißt es wirklich? Da darfst du doch nicht ernstlich Solidargemeinschaft sagen und dabei auch noch feuchte Augen kriegen.
Ja, wenn wir das jetzt schon polemisiert haben, muss ich natürlich präziser, wenn ich von Solidargemeinschaft rede, natürlich meine andere Form, das, was ich zur Regierung hier gemacht habe. Ich habe jetzt mal die Möglichkeit, das von jedem zu auszubilden, nicht mal mit dem Mikro. Hier ging es darum,
dass die
Umlage finanziellen Rentensystem und einem Rentensystem, wo jetzt Rente Leute, Millionen Menschen auf der ganzen Welt, in die Armut fallen und in eine absolute Armut, weil eben alles futsch ist, weil die Alten. Am Donnerstag hat man eine Möglichkeit gehabt, hier in Frankfurt nach Südkürzen zu gehen. Da hat sich die Initiative getroffen von den Leuten, von den 5.000, die dort waschbar jemanden hat, die gekauft. Dann konnten wir sehen, davon waren 80% ungefähr Leute über 50, 70. Die haben teilweise ihr gesamtes Erspartes komplett verloren. Da gibt es Familien, die haben Altersversorgung verloren, weil sie das in Lehmann-Zertifikaten angelegt haben.
Ja.
Da würde ich dann durchaus schon einen Unterschied sehen, was man geglaubt hat und was man sich absichtlich hat kaputt machen lassen, dass man eine Altersversorgung auf eine Umlagefinanzierung noch ganz anders finanzieren kann, dass man da auch ganz andere Leute mit reinzahlen lassen kann. Das bin ich mir vollkommen zu, auch mit einem anderen. Nur das, was bei dir hier fehlt, ist, dass du mal sagst, was denn jetzt aus all dem als Konsequenz heraus passieren muss. Du hast in einem einzigen Satz beschlossen, wo du ein bisschen angedeutet hast, man muss ja die Umverteilung irgendwie verhindern. Aber das kann es ja dann doch nicht sein. Es muss ja noch mehr Schlussfolgerungen geben, als diesen letzten Satz, den du langsam gesagt und mehrfach gemacht hast.
Genau, ich habe es zusammengeguckt. Na, jetzt mal ehrlich. Manches war kompliziert in meiner Ausführung, ist ja schon hier vorne von einer jungen Frau oder einem Mädel beanstandet worden. Anderes war aber auch sehr deutlich am Schluss, denke ich. Ist dir wirklich entgangen, wofür ich plädiere? Wenn es dir entgangen sein sollte, unpolemisch jetzt gesagt, ich wollte da tun mit meiner Rede. Diese Art von Wirtschaft, das Produzieren wie das Spekulieren, benutzt Leute, die für einen Reichtum schaffen, von dem sie ausgeschlossen sind, von dem sie nichts haben. Und wenn dieser Reichtum wächst, so sehr wächst, wie es dem Finanzkapital gelungen ist, dann wirtschaftet der sich auch noch in eine Krise, für die die gerade stehen müssen, die von dem ganzen Reichtum nie etwas hatten, aber weil deren Geldvermehrung nicht mehr geht, werden sie jetzt schlechter behandelt. Wenn ich eine Produktionsweise so charakterisiere, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, hast auch du rausgehört, will ich sagen, Leute, das ist nicht zu eurem Nutzen, lasst euch das nicht gefallen. Damit man sich das nicht mehr gefallen lässt, es also nicht so weitergeht, wie es bis jetzt war, braucht man zwei Dinge. Erstens braucht man ein gemeinsames Urteil über die Sache, worin besteht denn diese Wirtschaft und was ist daran so schlecht? Und zweitens muss man für die Verbreitung dieses Urteils sorgen, damit man genug Gleichgesinnte findet, die versuchen, dagegen etwas zu unternehmen. Das ist der Stand. Wenn ich alleine diesen Laden aus den Angeln heben könnte, wäre ich ja heute Abend nicht hier, dann wäre ich ja fertig. Da ich das nicht kann, spreche ich dich und andere an. Hast du das wirklich alles überhört? Dass das meine Absicht war, das zu sagen? Ja?
Also ich habe mittlerweile bei der Linkspartei, ja, aber ich war vor Jahren, und ich weiß nicht, ob jemand mal was zum Sitzungsdienst gehört hat, in der Krankenzeit auch. Aber es ist völlig egal. Wir haben ja auch gewonnen, unter anderem, als ich mich da mal beworben habe, die Frau Braunheim, der Fischer, dass hier eine Rationalisierung Roboter und Computersteuer kaufen. Aber das war also in der Schaffung 2000 von mir nicht die erste Idee, sondern auch Konrad Adenauer, von dem damals noch echten Demokraten, nicht Kapitaldemokraten wie Roland Koch und Konrad, hat damals schon mit seinen Leuten erkannt, auch wenn das schon ein alter Herr damals war als Bundeskanzler, dass wir eine Produktionssteuer brauchen, Produktions- und Rationalisierungssteuer. Und das Wetterbund war, denke ich, als er das gesagt hat, ich denke mal, Ende der 60er Jahre. Das hätten wir gebraucht und diese Steuer wäre nicht nur für die Rentenkasse gut gewesen, sondern teilweise auch dadurch, dass immer mehr computerisiert wird und rationalisiert wird und robotisiert wird, statt dass wir mal einfach arbeiten oder dass einfach Arbeiter verstehen, dass da immer mehr Menschen frei wären. Das Zweite, was wir eben machen können, ist auch viel zu spät, aber die RGB hat ja damals noch gemeint, wenn man den Leuten so früh freigibt, dann würden sie angeblich nur noch in den Kneipen rumhängen und lauter so Mist. Also man hätte spätestens Ende der, Mitte der 80er Jahre anfangen müssen und die Arbeitszeitverkürzung machen müssen. Damit also so eine hohe Arbeitslosigkeit gar nicht entsteht, sondern dass so viel wie möglich in die Arbeit eingebunden ist. Das ist so viel geworden an Arbeitslosigkeit, dass man gemeint hat, mit Hartz IV könnte man das in den Griff kriegen. Das sind ja Menschen, die noch weniger verdienen und die erst recht nicht in die Rentenkasse einzahlen können. Die erst recht später sehen müssen, dass sie noch unter dem Geld von der Sozialhilfe leben müssen. Aber das sind alles verschlagene Zeiten von vor 20 Jahren. Ja? Also ich sage nochmal, diese Steuern da, wenn ich auf der anderen Seite riesige Gewinne mache, dann kann ich auch diese Steuern bezahlen.
System einwenden. Dass man Einwände hat, ist offenbar kein tragfähiges Eis. Welche? Darauf kommt es an. Das nehme ich mal deine. Da finde ich, muss man mal unterscheiden. Deine Einwände zum Beispiel möchte ich mir gar nicht zu eigen machen. Nehmen wir mal deine Robotersteuer und dann noch den Vorschlag der Linkspartei zum Wertpapiergeschäft, dass man nämlich einen TÜV für Wertpapiere einführen muss. Die Robotersteuer. Deine Ausführungen habe ich ja wahrscheinlich richtig verstanden, sonst musst du mich korrigieren. Wollen doch sagen, Kapitalisten rationalisieren in ihrem Geschäft. Kapitalisten schädigen damit arbeitende Menschen. Wie? Sie stellen neue Maschinen ein, um Lohnkosten zu senken. Das Senken der Lohnkosten passiert darüber, dass sie Leute feuern. Dann stehen die gestrichenen Lohnkosten auf der Straße als entlassene Arbeiter. Jetzt sagst du, ja in diesem Fall wäre ja wohl als Gegenleistung fällig, dass sie für das Durchführen der Rationalisierung eine Steuer entrichten, mit der man gute Werke verrichtet, wie eine Rente zu unterstützen oder eine Ausbildung zu bezahlen. Ich will dir sagen, was mir daran überhaupt nicht gefällt. Du hast entdeckt, dass in dieser Wirtschaft eigentlich ein Skandal gang und gäbe ist in der Produktion. Wenn ein Unternehmen neue Maschinen einsetzt, dann lassen sich in kürzerer Zeit mehr Waren herstellen. Das ist eigentlich technisch gesehen ungefähr das, was man im Kommunismus gern hätte. Dass nämlich die Arbeit leichter und flotter von der Hand geht, dann kann man früher heimgehen und alles Produzierte genießen. In einer vernünftigen Produktionsweise wäre eigentlich das Angestrebte. Im Kapitalismus ist der Umstand, dass mit neuen Maschinen die Arbeit leichter und flotter geht, ein Anschlag auf die arbeitenden Menschen. Manche Menschen werden gar nicht mehr zur Arbeit zugelassen, denen wird das Einkommen gestrichen. Die haben totale Freizeit, aber nichts zu essen. Und die, die im Betrieb bleiben, die müssen, weil vieles leichter und flotter an den Maschinen geht, deswegen schneller und länger arbeiten. Die teuren Maschinen müssen sich amortisieren. Jetzt schau mal, Rationalisierung im Kapitalismus kehrt jede Form von Arbeitserleichterung, die das der technischen Möglichkeit nach wäre, in eine doppelte Erschwernis des Lohnarbeiters um. Manche dürfen gar nicht arbeiten, haben kein Einkommen. Andere haben Überarbeit. Diesen Zustand aber, den greifst du gar nicht an, sondern du unterstellst ihn als nach wie vor in Kraft befindliche Art, wie produziert wird. Du unterstellst ihn, es ist so und es soll so bleiben. Und was macht man damit? Man verlangt ihnen eine Gebühr ab. Eine Steuer müssen sie zahlen, damit sie das gegenüber der arbeitenden Bevölkerung nach wie vor gültige Prinzip umsetzen können. Da hast du. Was? Ja, ich möchte diese Produktionsweise aushebeln. Ich möchte die weghaben. Die möchte ich nicht über flankierende Maßnahmen deiner Art in Kraft lassen. Der einzige Ertrag aus deiner Maßnahme, Robotersteuer, ist nicht, dass die Unternehmen rationalisieren und die Leute schlecht behandeln. Der einzige Ertrag ist, dass sie dafür eine Gebühr zahlen. Aber der für dich viel wichtigere Ertrag, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Der für dich viel wichtigere Ertrag liegt meiner Auffassung nach darin, dass du meinst, mit der Besteuerung der schlechten Behandlung der Arbeiter könnte man sich glaubhaft machen, dass kapitalistischer Fortschritt und Wohlergehen der Arbeiter doch eigentlich unter einem Hut zusammenzufassen wären. Mit der Rationalisierung macht der Unternehmer seinen Gewinn und mit der Gebühr, die er abführt, das gute Gewissen, das es allen nutzt. Das kannst du doch nicht ernstlich als eine Strategie für die arbeitende Bevölkerung empfehlen. Mit sowas kann man sich vielleicht wählen lassen.
Nee, Moment mal, glaubst du, dass der Vorschlag, wie die dann aufgetragen hat, dafür gesorgt hat, dass es heute so super Maschinen gibt, Roboter und alles? Das waren Facharbeiter und teilweise auch der eine andere Mitarbeiter, damit uns Vorschläge in den Betrieben gemacht. Ja, und im Endeffekt hat er sich damit auch auf lange Sicht Zeit arbeiten lassen, hat mich schon derjenige, der den Vorschlag gemacht hat, der ist vielleicht jetzt schon Experiment gemacht, das ist sogar schon eine Lehre. Aber ich denke, dass die Roboter und alles drum dran, was dann auch gebracht worden ist, oder die Verbesserungsvorschläge, damit die Arbeit leichter und schneller geht, das ist teilweise auch aus der Arbeiterschaft gekommen. Ich habe das ja selber bei Sitz erlebt. Du hast dann natürlich teilweise auch dann sogar Lohn und Bonus gekriegt, wenn du Verbesserungsvorschläge eingereicht hast. Aber ich bin der Meinung, diese Leistung, die erbracht worden ist, die muss dann irgendwann auch den Arbeitgebern, was wenn es dann den Arbeitnehmern zurückzukommen. Dann heißt, wenn er selber eine Arbeitswelt aufgebaut hat, wo immer mehr mit Maschinen gemacht wird, wo er aber selber mit dran gearbeitet hat, warum soll der Mensch dann mehr Freizeit haben? Kann aber dann nicht sein, dass er mehr Freizeit hat, aber die weiter nicht bezahlen kann. Was ist denn da so verkehrt dran? Ja, die Arbeitserleichterung ist für alle gemacht worden. Natürlich kann es mit einem Verbesserungsvorschlag machen, den anderen nicht gleich machen. Das heißt, wenn er einmal gemacht ist, ist er gemacht. Dann kann ein anderer sich nicht daran beteiligen. Aber die Arbeitserleichterung hat dann von Vorschlag mit den Aussichtskarten gegeben. Natürlich hat der ein oder andere Ingenieur. Es gab auch Zeiten, wo in einer Arbeitsgruppe einer Vorschlag gemacht hat, ein Grafikmeister Vorweiler oder ein Mitarbeiter war. Da hat der Meister das passiert und alles dann bei Betriebsrat oder bei Betriebsleiter so vertraut, dass wenn der Sachverbesserungsvorschlag war. Deswegen gab es Anfang der 80er Jahre bei Siemens zum Beispiel über
Die Arbeit in der Hölle von Meister, natürlich die Ingenieure auch, die Ingenieure, Techniker, Meister, Geselle, also Facharbeiter, gibt auch so Vorarbeiter. Also mit Vorarbeiter, ich sage Dienstarbeiter. Da gab es ja, wenn die 8, 9 Jahre in den Beruf gearbeitet haben, die sind ja nicht blöd. Auch für diese Idee, die das kam. Die Leute haben zwar ihren Bonus bekommen, aber das war für die Gesamtheit was. Ja, und wenn wir heute eben Maschinen haben, die uns die Arbeit erleichtern, und wenn wir heute Maschinen haben, die alles schneller produzieren, wenn wir heute nicht mehr mehrere Bücher brauchen, wo wir alles Mögliche aufschreiben.
Guter Mann, wer ist denn eigentlich dein Bier in dem Satz? Maschinen gehören doch nicht uns. Ist dir das schon mal aufgedacht?
Doch, das sagt uns, weil wir das Geld für die Unternehmen.
Nach der Revolution vielleicht.
Die Frage, von wem das alles gemacht worden ist, verwechselst du mit der ganz anderen Frage, für wen das alles gemacht worden ist. Du hast recht, alles, was an Waren produziert wird, was an Maschinen konstruiert wird und zum Einsatz gebracht wird, das wird nicht von Managern gemacht, das ist nicht ihre Aufgabe. Die kommandieren fremde Arbeit, aber die arbeiten nicht. Die üben das Kommando über die Arbeit anderer aus. Insofern machen das alles bezahlte Lohnempfänger. Gute bezahlte, wenn sie Ingenieure sind, schlechter bezahlte, wenn sie einfach Schrauber sind. Alles machen die Arbeiter. Aber nichts von dem, was sie machen, gehört ihnen. Weil sie nicht der Eigentümer der Anlagen sind, an denen sie ausgenutzt werden. Deswegen ergibt sich dieses Paradoxon, dass du jetzt einfach für unerheblich erklärst, obwohl du mir eigentlich zunächst recht gegeben hast. Wenn eine neue Maschine im Unternehmen eingesetzt wird, dann ist deine Behauptung, haben wir die Arbeiter gemacht und es macht das Leben leichter. Die ist kontrafaktisch. Sie stimmt zwar in einer anderen Welt, technisch gesehen immer, wenn man in kürzerer Zeit dank einer Maschine mehr Produkte herstellen kann, wäre das eine Arbeitserleichterung. Im Kapitalismus ist es aber nicht so, weil der Zweck, zu dem die Maschine gebaut und eingesetzt wird, die Ersparnis der Kosten bei der Herstellung der Ware ist. Und das macht sich in diesen beiden von dir selber ja ins Auge gefassten Punkten geltend. Leute werden rausgeworfen, das ist die Ersparnis der Kosten, die Löhne werden gestrichen, die Arbeiter gefeuert und die Verbleibenden müssen schneller arbeiten. Du hältst also, wenn du daran festhältst, wurde von den Arbeitern gemacht, also für sich, an einem Wunsch von dir fest, wie wenn er in dieser Realität Wirklichkeit wäre. Das ist ein großer Irrtum.
Ja, was wollen wir denn machen? Wollen wir auch Roboter und
Aber wenn du mit der Frage sagst, in der ersten hast du mir jetzt recht gegeben, möchte ich das erstmal abhaken. Wenn du fragst, was wollen wir sonst machen, hast du mir jetzt in der ersten Abteilung recht gegeben, oder? Okay, dann setz dich mal mit deinen Parteigenossen auseinander. Die haben nämlich noch solche Dinge auf Lager, weil du gerade deine Partei angesprochen hast.
Das ist ja auch nicht von meiner Partei, sondern von Konrad Adenauer. Das ist ja nicht so, dass man mal ja nicht überhaupt gekommen ist. Ich glaube, dass er auch noch was gesagt hat. Ich bin das ältere Leute gesagt haben. Ja. Aber ich weiß nicht, was man so hier der Mittag macht. Und wenn die Wirtschaft haben, was wir wieder abschaffen. Wollen wir alle wieder in die Wirtschaft, die Buchhaltung, weil die Wirtschaft machen.
nein, wir wollen keine Bildschirme abschaffen, wir wollen keine CNC-Maschinen abschaffen, wir wollen nicht die Arbeit abschaffen, wir wollen die Lohnarbeit abschaffen. Das ist was ganz anderes. Wir wollen den Zweck, zu dem all diese Geräte eingesetzt werden, zum Schaden derer, die arbeiten. Diesen Zweck wollen wir abgeschafft wissen, nicht die Dinger. Das ist der alte Irrtum der Maschinenstürmer. Vielleicht bist du ja in der Frage gelesen und hast bei Marx was gefunden drüber. Die Arbeiter auf Maschinen losgegangen sind, weil sie das Werkzeug, das Mittel mit dem Produktionszweck verwechselt haben. Die haben gemeint, weil man durch die Maschine arbeitslos gemacht wird. Ist die Maschine der Repräsentant des Bösen und nicht der Fabrikherr, der die Maschine deswegen benutzt, um Lohnkosten zu sparen und Arbeiter zu feuern.
Ja, ich sehe die Maschine eigentlich nicht anfragen.
Sag ich ja. Deswegen sollst du mich nicht fragen, ob ich Bildschirme abschaffen will oder CNC-Maschinen. Ich sehe ja auch nicht die Maschine als Feind, sondern den Zweck, zu dem sie eingesetzt wird. Nämlich die kapitalistische Vermehrung des Reichtums. Aus Geld mehr Geld zu machen. Das führt zu den Rechnungen, die wir heute Abend besprochen haben. Auch zu den Rechnungen in der Sphäre der Spekulation, wie sich mit Wertpapieren mehr Geld machen lässt aus eingesetztem Geld. Also, dass man in Deutschland nicht immer mehr Armut produzieren kann, das muss ich erstmal zurückweisen. Das passiert gerade. Es wird mehr Armut produziert. Das wollen wir nicht. Deswegen sind wir gegen den Zweck. Gegen den Zweck, der diese vermehrte Verarmung nach sich zieht.
Ja, aber deshalb, weil die ganze Frage auch wohin mit der Umlagefinanzierung und der Steuer überhaupt eine Unterstellung macht. Wie können arme Leute diese Gesellschaft aushalten als Arbeiter, in der sie fliehen, in einer Lage, wo sie nichts anderes sein sollen als Arbeiter, nicht Leute, die nur leben können, wenn sie einen Arbeitsplatz und einen bescheidenen Lohn haben. Wie können die diese Gesellschaft weiter aushalten? Wenn man die Frage so stellt und dann sagt, ach, da überlege ich mir Solidarität unter den Armen, dann teilen wir mehr. Oder dann denke ich mir einfach eine zusätzliche Abgabe. Dann unterstellt man immer, es müsse genauso bleiben. Und dann muss man etwas ganz Bitteres feststellen. Nämlich, in dieser Gesellschaft, wenn der Zweck, Profit, Reichtumsvermehrung als Gewinn beibehalten wird, dann ist es geradezu ein Widerspruch, wenn man ja so viel wegnehmen würde von den Unternehmern, dass die nicht mehr Gewinne machen. Ja, da wäre es ein Widerspruch. Darum sind ja dann auch immer die Berechnungen so harmlos. Die gehen dann immer so, es wäre doch gar nicht so viel. Attac kommt her und sagt, nur 1,5% auf die Börse, das tut denen nicht weh und trotzdem das Beste. Der nächste kommt in der kleinen Umlage und sonst wie. Aber der ganze Punkt, der immer rauskommt bei der Sache, ist, diese Gesellschaft produziert einfach die Armen. Sie sagt, sie braucht sie. Sie macht sogar mehr, wenn der Profit nicht läuft, dann stürzt sie alle in die Armut und sagt, wegen des Profits und damit das Profitprinzip weitergeht, muss in dieser Gesellschaft durchgezogen werden gegen alle, dass dieses Prinzip auch so ist, dass alle darunter leiden. So, jetzt sollte man sich nicht auf den Standpunkt stellen, wo kriegen wir denn jetzt vielleicht noch ein bisschen Armenunterstützung her? Oder vielleicht ein Groschen mehr für den einen oder anderen? Sondern sich mal fragen, wenn das Prinzip uns alle tatsächlich seit 20 Jahren nicht erst, sondern schon noch länger, ne, so mitnimmt, dass es heißt, eine neue, produktivere Maschine ist die Armut von vielen Leuten. Und der Stress von denen, die daran arbeiten. Eine Erleichterung ist in dieser Gesellschaft immer ein Schaden für die, die arbeiten tun. Da muss man den Zweck umdrehen und sagen, dann muss die Arbeit einen ganz anderen Zweck haben. Dafür müssen wir uns aber dann tatsächlich nicht in den Bundestag stellen lassen, sondern vielleicht dieses ganze politische System, das so eingerichtet ist, als ein feindliches behandeln. Dann müssen wir sagen, nein, das ist nicht Adenauer. Endlich habe ich mal einen Politiker gefunden, der war sowas von toll. Wo kommt man da hin?
Ja, das hat er zumindest gesagt. Also ich habe ja vielleicht andere Sachen, die nicht gut waren. Aber ich glaube, zum Teil in Adenauer gab es auch nicht die Christdemokraten. Heute sind es nur noch andere Sachen, die Kapitalgegner-Demokraten. Ja, das muss ich schon mal sagen. Aber ich finde, da war die Sitzabgeführung,
was ich hatte. Wir haben das Problem in einem anderen Zeitalter, nicht auf der Welt war. Was soll man dazu sonst sagen? Christdemokraten. Die sind auch nicht Schutz. Dadurch, dass du ein Grundzeug bist, der angeblich mal besser gewesen sein soll.
Ja gut, aber heute gibt es die nicht mehr. Da darf ich ja nicht
mehr. Ich wollte zwei kurze, bündige Fragen stellen. Zuerst mal zum Thema des Abends. Geld wurde nicht vernichtet, sondern nur umverteilt. Wer also sind die Nutznießer dieser Abermilliardenumverteilung? Wer sind die Nutznießer?
Ja. Zweite Frage kommt sicher noch. In der Erde, nee, lass mal.
Machen wir uns erstmal die zweite Geschichte wahrscheinlich.
Ja, in dieser Frage war jetzt.
Milliarden und Millionen. Erzählst mir wieder nicht die amerikanischen Häuslerbauer.
Also in dieser Frage steckt da eine Unterstellung, die ich heute Abend nicht vertreten, sondern zurückgewiesen habe. In der Frage steckte die Unterstellung, was die einen verspielt haben, müssen andere gewonnen haben. Das steckt in der Frage drin. Ja? Wenn ich da jetzt einem Missverständnis unterliege, dann muss das gesagt werden. Die Frage war, wo sind denn die Milliarden, die da verspielt worden sind? Bei wem sind sie jetzt? Ja. Und in dieser Frage steckt eine falsche Unterstellung. Dass das Geld, von dem da die Rede ist, in der Form von wirklich vorhandenem Geld im Wertpapiergeschäft existent war. Existent war es in Form von Wertpapieren, die im Kapitalismus den Widerspruch transportieren, dass ein erwarteter Wert, ein versprochener Wert, auf den spekuliert wird, wie ein wirklicher Wert gerechnet wird und gilt. Der Marx hat dazu mal gesagt, das erfüllt den Tatbestand des fiktiven Kapitals. Fiktiv, hat er gemeint, ist es deswegen, weil im Unterschied zum Kredit, und darauf habe ich Bezug genommen in meinem Vortrag, weil im Unterschied zum Kredit die Logik von Hauptsumme und Ertrag umgedreht wird. Beim Geldvermehren ist es so, erst hat man einen wirklichen Wert, der wird per Kredit oder Geld in eine Produktion gesteckt, und aus dem Verkauf der hergestellten Waren wird ein Ertrag gemacht. Da folgt der Ertrag der Hauptsumme. Wenn ein Wertpapier verkauft wird, dann wird der erwartete Ertrag des Papiers aus einem Bankgeschäft zur Hochrechnung eines Wertes benutzt, der einem Papier gut geschrieben wird. Da folgt aus der Erwartung eines Ertrags der Wert eines Papiers, insofern sich jemand findet, der für das Papier Geld zahlt. Und der sich da findet, der vertraut auf die Ertragskraft der Bank. Und da hat die Kategorie des Vertrauens nicht den luftigen psychologischen Sinn, dass er den Bankier für einen tollen Typen hält, der charakterlich geeignet ist, für ein Versprechen einzustehen. Sondern da hat das Vertrauen die ökonomische Substanz, dass er dem Geldhaus, das das Papier verkauft, ein so groß angelegtes Geschäftsfeld und eine Ertragskraft deswegen zutraut, dass er glatt darauf baut, dass die den versprochenen Zins auf das Wertpapier aus ihrem insgesamtigen Geschäft begleichen. Dennoch, es ist die Erwartung eines Ertrags, der jetzt hier und heute aktuell dem Papier seinen Wert verleiht. Deswegen, weil aus dem Ertrag auf die Existenz eines Werts zurückgeschlossen wird, hat der Marx gesagt, das ist das Fiktive an diesem Kapital. Und mit fiktiv hat er nicht gemeint, das ist Spinnerei, das ist irreal. Das stimmt ja auch gar nicht. Denn diese Papiere als handelbare Artikel, die Geld erlösen, die sind eigentumsgleiche Vermögenstitel. Die sind nicht nichts. Die sind kein Fantasieprodukt. Fiktiv sind diese Vermögenstitel in ihrem Wert gleichwohl, weil Erwartung die wirklich vorhandener Wert genommen wird. Das unterscheidet den Wert solcher Papiere von dem Wert eines Automobils. Das Wert des Automobils, das ist mit einer Anstrengung der Fabrikarbeit und Kosten fabriziert worden und es hat einen Wert, der geschaffen wurde und der vielleicht auf dem Markt, wo Angebot und Nachfrage sich treffen und pendeln, wo dieser Wert modifiziert wird, wo er aber nicht hergestellt wird. Der Wert des Papiers wird aber hergestellt durch das Vertrauen in die Ertragskraft dieses Dinges. Insofern ist der Papierwert, von dem wir da reden, Erwartung von Wert und nicht vorhandener wirklicher Geldbatzen. Und wenn die Erwartung in den Wert das Vertrauen einbüßt und die Papiere nicht mehr handelbar sind, die Märkte trocknen aus, sagt dann die Zeitung, dann geht dieser Wert gegen Null. Und dass er gegen Null geht, das ist quasi die technische Verlaufsform davon, dass keiner mehr Geld in diese Papiere steckt. Diese technische Verlaufsform zeigt, was der Widerspruch dieses Wertpapiers ist. Dass bloß erwarteter wie wirklich vorhandener Wert gerechnet wird, das fliegt als Schwindel oder Ungleichung auf, wenn die Leute massenhaft darauf bestehen, zahlen wir mein Wertpapier mal als wirkliches Geld aus. Dann ist dieses Geld nicht als Warenreichtum vorhanden und nicht als Geldwert vorhanden. Und deswegen löst sich der Papierwert wirklich in Luft auf. Insofern habe ich damit mit dieser Darstellung dieser Art, wie das Finanzgewerbe wächst, gerade die Theorie vom Zocker zurückweisen wollen, die in deiner Frage aber wie wahr unterstellt war. Als würden die Zocker im Wertpapiergeschäft einen Geldberg einsetzen in einer Wette, den sie verlieren und den ein anderer für sich gewinnt. Ja, dann wäre es nicht verschwunden, das Geld. Dann wäre es woanders. Aber so ist es ja nicht.
Das war ein Eindruck, das war fiktiv als dichterisch. Und Schopenhauer
hat in den
50 Jahren den Kriegs der Wirrung begänne alles Unglück. Ich sage nur, vieles Unglück mit der Kriegsverwirrung. Fiktiv als dichterisch. Das ist in diesem Falle ganz unangebracht.
Ja, das kommentiere ich jetzt nicht, um meine Antwort.
Ja, ich habe eine zweite Frage. Eine etwas einfachere Thema. Warum werden nicht endlich die Beamten abkassiert? Wir haben hier gerade unter uns den einheitlichen Training eingetragen, in der Altersversorgung reines Steuergeld.
Ach, warum gerade die? Die haben doch den ganzen Tag jetzt mit der Bekämpfung der Finanzkrise zu tun.
Möchte jemand was sagen?
Ja, der soll das einfach unbefangen tun.
Ja, jetzt müsste ich was sagen. Ich wollte mal die Nachteile von dem System und von dem Kapitalismus und der Vielleicht erläutert sein kann. Und natürlich hat auch ein paar Vorteile, zum Beispiel ein Fortschritt, der damit doch. Und meine Frage ist, wenn dieses System endgültig gescheitert ist, anhand, also wegen dem Bankensystem, oder wenn jetzt wieder Aktionen geben, oder wenn man das sonst irgendwie verformt, wie auch immer, wie könnte man dann den Fortschritt bewahren, der ja ein Vorteil ist. Oder
an welchen Fortschritt denkst du denn, der bewahrenswert wäre?
Ja, ich meine den maschinellen Fortschritt.
Wieso braucht denn dazu?
Ich meine, die verbunden ist und dann
also um mal das Mindeste jetzt zu sagen zu deiner Frage, wie kann man den Fortschritt erhalten, den du darin ansiedelst, dass Maschinen erfunden werden? In dieser Welt werden Maschinen nicht von Ackermann oder Finanzvorständen, sondern von Ingenieuren erfunden. Ingenieure gibt es. Gestattest du eine Antwort auf deine Frage? Nicht so gern. Okay, dann frag mal.
Sehr seltsam interpretiert. Also ich habe nie behauptet, dass Maschinen nicht von Ingenieuren erfunden
werden. Du hast doch deine Frage damit eingeleitet. Dass du am Kapitalismus etwas Fortschrittliches entdeckst, neben den Widerwärtigkeiten, die dir vielleicht eingeleuchtet haben, und dass du dieses Fortschrittliche des Kapitalismus erhalten wissen möchtest.
Aber ich sage, dass dieses Finanzsystem, also natürlich sage ich, dass das Finanzsystem wieder scheitert und nicht dieses der technologische Aufbau, aber der hängt ja direkt damit zusammen. Und das haben die eben versucht zu trennen. Ich sage aber, das ist nicht gesetzt.
Ich weiß nicht, ob ich dir überhaupt in jeder Windung folgen kann, aber was ich jetzt verstanden habe im ersten Anlauf deiner Frage war, du hältst den technischen Fortschritt für eine Errungenschaft und den möchtest du erhalten wissen. Neben allen Widerwärtigkeiten, die vielleicht das Finanzwesen im Kapitalismus hat. Dazu möchte ich zwei Sachen anmerken. Das erste ist, es ist ja wohl kein Privileg des Kapitalismus, dass Maschinen und Tabletten erfunden werden. Das hat der reale Sozialismus auch gekonnt und eigentlich braucht man dazu nur Ingenieure und keine Finanzherren und auch keine Kapitalisten, die Eigentümer an irgendetwas sind. Dazu braucht man die Ingenieurskunst. Das konnten andere Gesellschaften auch. Aber wenn man zweitens mal den Blick darauf richtet, wie das im Kapitalismus funktioniert, dann muss man doch sagen, da verdient es gar nicht das Attribut fortschrittlich. Was findest du denn daran fortschrittlich? Wenn Ingenieure in Amerika bei Chrysler und Ingenieure in Sindelfingen bei Daimler oder BMW immer um das neueste Bremssystem, den neuesten Motor ringen, weil die Autos damit ausstaffieren wollen, die möglichst der Konkurrenz das Wasser abgraben. Da würde ich mal sagen, das hat mit vernünftiger Innovation, wenn man mal dieses Fremdwort in dem Zusammenhang gestattet, gar nichts zu tun. Denn da ist der Wissensfortschritt und der konstruktive Fortschritt, den der eine Konzern erarbeitet, darauf berechnet, die viele Mühe, die der andere auf selben verausgabt, zu zerstören. Der will, dass der Verkauf seiner Autos gewinnt mit einem neuen ABS, mit einer neuen Ausstattung, damit aller Aufwand, den andere getrieben haben, misslingt. Betrachte mal den Kapitalismus von oben. Da findet in tausenden Fabriken täglich tausendfach Arbeit am selben technischen Gerät und seiner Verbesserung statt. Statt einmal uns allen zur Verfügung zu stellen. Und warum findet es tausendmal an den verschiedenen Stellen gleichzeitig statt? Weil jeder darauf aus ist, in dieser Frage einen Vorsprung zu erringen. Nicht die Qualität, nicht die Technik, nicht das Wissen, sondern der Vorsprung gegenüber allen anderen zählt. Weil der dazu befähigt, am Markt über den Verkaufspreis den Aufwand aller anderen zu zerstören und denen den Markt abzunehmen. Ja, weißt du, wie viel gesellschaftliche Mühe und Arbeitskraft und Tüftlergeist damit einfach weggeworfen wird? Das ist doch nichts Vernünftiges. 1000 Leute tüfteln lassen den ganzen Tag, damit 999 vor die Hunde gehen. Das soll das Vernünftige sein, konkurrenzgelebtes Geschäft. Wenn das wahr wäre, das ist das effektivste Verfahren, wie der Fortschritt vorankommt. Dann sollten sie von hier aus nebeneinander rumtüfteln. Aber dann müsste einer zuerst hier rufen und allen anderen sein Ergebnis präsentieren und sagen, bitte, macht. Genau das muss im Kapitalismus verhindert werden. Die wollen den Vorsprung exklusiv, um den Vorteil beim Geldverdienen einzusacken.
Und außerdem muss man auch zum Fortschritt im Kapitalismus noch sagen, weil es eben um das Geldverdienen geht. Und geforscht nur wird an Sachen, die sich in klingende Münze umwandeln lassen. Und da bleibt auch Forschung für nützliche Dinge, sofern die Leute, die das kaufen könnten, nicht zahlungsfähig sind. Was man auch medizinischen Sektor zum Beispiel sehen kann, an Malaria tötet jedes Jahr, ich weiß nicht wie viel, Hunderttausende von Menschen. Mit Malaria-Forschung ist äußerst niedrig ausgestattet. Denn die Leute, die an Malaria sterben, haben das Pech, nicht zahlungsfähig zu sein.
Gleichzeitig ist das Freikolada dafür, damit nicht so viele Menschen auf der Welt leben.
Ich weiß nicht, ob jetzt der Nachfrager zufrieden gestellt ist, aber da hinten gibt es noch wahrscheinlich eine Geschäftsordnungsfrage zu beantworten, oder? Hans?
Schluss, wir müssen zumachen.
Aber wir müssen zumachen.